Aber du bist ja auch jemand, der tatsächlich dann auch loszieht und sagen wir mal, ja, ne, von dem ich weiß, dass du zum Beispiel von der neuen Cannibal Corpse oder von Unleashed oder ähnlichen Bands sich dann auch einfach diese unterschiedlichen Farbeditionen nach Hause holt.
Eigentlich hätte ich kotzen können, wo die 16 Versionen der letzten Korbscheibe rausgekommen sind, weil ich schon ja nicht wusste, wie ich das bezahlen soll. Aber irgendwann hat sie mich dann gepackt. Und dann ging es los. Erstmal die hier in Europa, da habe ich die Hälfte schon ja nicht mehr gekriegt, weil die alle im Vorverkauf schon draußen waren. Denn ab nach Amerika, weil ich ja wissen, die Originalcover, also eine Platte mit dem Originalcover haben wollte, bin da noch eine abgegriffen und dann ab nach China, weil da wird ja Top-Qualität geboten.
Ja, hallo zusammen, Freunde. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Herzschnack-Podcast. Mein Name ist Gerald, aber das macht nichts. Und Manuel ist wieder unterwegs. Manuel ist diese Woche Perlentauchen auf den Philippinen. Deswegen habe ich mir heute wieder einen anderen Gast dazu geholt. Und zwar den Mario, seines Zeichens Schlagzeuger bei der Falkenseer Traditionskapelle den Maggots. Gleichzeitig auch noch Pfleger, Beruf tätig. Und ausgewiesener Vinyl-Maniac überdies. Deswegen ist das auch das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Ich habe jemanden gesucht, der nicht nur gerne Vinyl sammelt und hört, sondern der seine Sammelleidenschaft teilweise auch wirklich in Bereiche treibt, wo einer wie ich, der das so gerne mal von außen betrachtet, auch so manchmal nur mit dem Kopf schütteln kann und sich dann wundert, wie kann man nur und wie viel kann man so viel Geld übrig haben und woher kommt dieser Wahnsinn? Und deswegen ist Mario heute bei mir, um dann vielleicht auch so ein bisschen die ganze Sache mal zu ergründen, weil das wird nicht nur mich interessieren, sondern vielleicht auch den ein oder anderen da draußen. Genau. Also Mario, grüß dich, willkommen.
Hi Gerald.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Ja, ja.
Ja, sehr schön.
War ich zu leise? Sorry.
Nö, ja, genau. Nee, alles gut soweit. Mario, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wa? Ich habe dich ja schon mal kurz ein bisschen eingeführt hier. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du Schönes?
Ja, na, ich bin 48 noch. Falkenseer, schon immer. Wie du schon erwähnt hast, arbeite ich in der Pflege, das auch schon seit über 30 Jahren. Musikalischer Background. Sag mal so, meine musikalische Laufbahn hat so 88, 89 angefangen, aber eher noch im Punkrock angesiedelt. Hab da auch schon angefangen, Schlagzeug zu spielen oder zumindest habe ich es probiert. Und seit 1994 bin ich halt bei den Maggots, das noch bis jetzt. Und zwischen 2004 und 2012 war ich noch in so einer traditionellen Heavy-Rock-Band gespielt, die hießen Endless Green. Und auch, wenn man ja nicht ausgelastet ist, seit 2007 spiele ich auch noch in einer Coverband, in der wir so ein bisschen Rock- und Metal-Sachen der 80er und 90er covern. Ja, das ist so von mir, über mich.
Das ist dein musikalisches Spielfelder.
Genau.
Genau. Das ist doch sehr schön. Und Mensch, wie sieht's denn überhaupt aus? Ich meine, das kann man ja kurz vorweg fragen. Sieht's jetzt, kommt dieses Jahr noch irgendwas? Ich meine, so auftrittstechnisch, so jetzt, wo so langsam alles wieder losgeht?
Ja, also geplant sind zumindest eine Sache. Das wäre bei Azatex Headbangers Night. Ob die denn nachher stattfindet, werden wir sehen. Aber das ist erstmal so das Einzige, was wirklich hundertprozentig feststeht. Und alles andere werden wir dann sehen.
Und wann soll das Ganze kommen oder stattfinden?
Erste Oktoberwoche ist das, glaube ich.
Dieses Jahr aber.
Ja, habt das Datum jetzt nicht im Kopf.
Alles klar. Naja, das kann man ja bei Facebook noch ergründen. Ne?
Grüner.
Definitiv. So, Mario, und wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon kurz erwähnt, du bist ja jemand, der tatsächlich auch sein Vinyl mag und der es auch gerne existiv betreibt, das Sammeln. Jedenfalls ja, soweit ich das quasi von außen immer beobachten konnte, wir sind ja so schon seit einer Weile in Kontakt und tauschen uns da auch regelmäßig aus, wenn der eine oder andere mal wieder sich was bestellt oder rangeholt hat, und dann flexen wir so ein bisschen und gucken so, Mensch, hier, guck mal, was ich hier hab und du nicht, ne? Und ja, ich wollte einfach mal gucken, so, wie hat's denn bei dir angefangen mit dieser ganzen Sache? Also so rein so mit deiner Sammelleidenschaft. Ich nehme mal an, das war damals einfach, ja, weil Vinyl halt das Medium Nonplusultra war, dass du da zu der richtigen Zeit einfach loslegen konntest?
Nein, nicht ganz so. Also das hat alles schon viel früher angefangen, also auch schon zu Ostzeiten, zu Friedenszeiten. Aber ja, dahin geht einfach, also da hat's mich einfach, ich war schon immer musikbegeistert. Ob das in der Schule noch ein bisschen Gothic, Synthie-Pop, weiß der Geier, was war, denn ein bisschen in die Punkrock-Richtung ging und nachher dann, weil mich das halt irgendwie so gezeckt hat, musste das halt härter, lauter, schneller sein. Aber wie gesagt, zu Ostzeiten ging es halt, wie fast alle das gemacht haben, ging mit Tapes. Leider war ich kein Tape-Trader, sondern ich war immer jemand, der irgendeinen kannte, der irgendwo eine Platte rumzuliegen hatte, die man sich dann halt überspielt hat. Jo. Ja. Und ich habe natürlich auch noch einen relativ großen Freundeskreis, wo die meisten auch älter sind, die dann, das konnte ich leider nicht mitmachen, weil ich noch zu jung war, die dann immer schön nach Ungarn geeiert sind und sich da die schönen Pressungen geholt haben. Und ja, das ist halt an mir vorbeigegangen, weil ich da noch zu jung war und außerdem die Jungs zu der Zeit noch nicht kannte.
Ah ja, aber du hast sozusagen, was nutzt Nieser der Situation, wenn die zurückkam mit vollen Taschen?
Ja.
Dann hast du sozusagen Kassetten rübergereicht und so, Feuer frei, ja, Freunde, genau, ich brauch das Zeug.
Genau.
Also, sehr schön.
Oma hat auch mal die eine oder andere Platte mitgebracht, aber das war alles auch noch kein Metal gewesen, aber ist ja, ja, egal. Wie das kennen zumindest die Leute aus dem Osten wahrscheinlich zu Genüge, dass Oma mal losgeschickt wurde und sagt, hier, bring mal von, wie sind die, Wom oder Hertie eine Platte mit. und Oma sein, sich ja, denn schön blamiert hat an der Kasse mit irgendeinem abgeschlagenen Kopf da drauf auf dem Cover oder wisst ihr Geier.
Naja, aber die Omis machen doch alles für einen, das weißt
ja,
du.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Ja,
das war ja auch, ne? Erzähl.
Ja, wie gesagt, und so hinkte zumindest erstmal mit der Musikaffinität los. Und ja, denn das war auch noch, also meine allererste Schallplatte war zu meinem 14. Nicht Geburtstag, aber zu meiner Jugendweihe. Das war der blaue Planet von Karat.
Ja, top.
Ja, top. Weil da war halt meine Anlage geschenkt gekriegt und dazu noch ein Plattenspieler und dazu musste wissen, eh eine Platte her.
Ja, also bei der Baseline kann man aber auch seine Anlage mal vernünftig ausfahren.
Ja,
auf jeden Fall. Maximal korrekt. Ich habe das Ding auch letztens irgendwo durch Zufall, also ich hatte es schon in so einer tierisch abgerotteten Version von meinem alten Herrn noch und habe es auf dem Flohmarkt gleich normal gefunden. Also immer, wenn ich irgendwo der blaue Planet von Karat sehe, in welcher Version auch immer, wenn die nur so 2-3 Euro kostet, packe ich immer mit ein, weil kannst du nie genug zu Hause haben. Ist ein Top-Ding.
Also meine ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo die ist. Ist mir jetzt eigentlich auch mittlerweile Rille.
Ach, hör doch auf, ich bring dir eine mit. Ich habe, wie gesagt, ich habe die wenigstens 4-mal, also ich kann dir auch locker. Oh. Nächstes Mal schicke ich dir eine mit, da freust du
okay,
dich.
Okay, ja.
Genau. Gut.
Ja, naja, wie gesagt, dann ging es los, dann war die Wende und dann habe ich mir auch noch 1-2 Platten gekauft, aber ich muss dazu sagen, denn meine erste Metal-Platte war 91 oder sowas. Das war dann die Arise von Sepultura.
Geil.
Aber das war noch nicht, ich war noch nicht im Vinyl-Rausch oder Wahn oder wie auch immer. Ich habe dann Zivildienst gemacht und von der Kohle vom Zivildienst habe ich mir 93 eine Stereoanlage gekauft. So ein Mörderteil, Plattenspieler, Verstärker, Kassettendeck, Equalizer und so weiter und so fort. Und dazu habe ich mir 3 CDs gekauft, weil CDs waren ja da auch noch nie so in. Und die haben mich bis jetzt geprägt. Das war eine ABBA-CD, das war eine Cannibal Corpse-CD, die Eaten Back to Life und die Maiden Fear of the Dark. Und die 3 Sachen, ja, sind jetzt immer noch irgendwie in mir und die sind auch Teil meiner Vinyl-Obsession.
Manch einer mag ja jetzt auch lachen vielleicht, weil jetzt quasi auch ABBA mitgefallen ist, aber man, also das ist zum Beispiel so ein Name, der einem komischerweise, egal wo du hinguckst, immer und immer wieder begegnet ist, aber auch in Metal-Kreisen. Also, ja, ne, ich meine, so einer der berühmtesten Fans ist ja offensichtlich der olle Fenris von Darkthrone. aber nicht nur der. Also, wie gesagt, man soll das nicht so einfach vom Tisch putzen. Die haben so ihren, ne, haben so ihre Following auch in unseren Kreisen. Ne? Und das zu Recht, wie ich finde.
Ja, also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich bilde mir einfach ein, ich habe ja früher, wo ich als Kinder, Stippi hier noch im Garten rumgehopst bin, da gab es hier Familienfeste und dann lief halt sowas. Da lief Schlager, absolut, da lief sowas. Und die Mucke ist halt hängen geblieben. Das ist keine schlechte Musik. Und ja, geht sofort ins Ohr und ins Knie.
Naja, das ist ja eben der Unterschied zum Beispiel zu, das ist aber, ist mir letztens irgendwie, als ich weiß nicht mit wem, mich so über Popmusik oder Schlager jetzt in Anführungsstrichen unterhalten habe. Das ist ja noch eine andere Form von Schlager gewesen, als du sie zum Beispiel heute hast mit dem immer selben beschissenen Disco-Beat und dann einfach nur so irgendeine austauschbaren Schnalle oder den Schlagerpilot oder irgendwelchen anderen Geisteskranken, die dann da einfach immer dieselben Nichtigkeiten drüber rotzen. Das ist ja damals noch richtig, das waren ja Handwerker. Das heißt also, da waren ja wirklich Musiker im Studio und die haben einen richtigen Song komponiert und eingespielt und dann hast du wirklich einen Sänger dir gesucht. Und wie gesagt, wenn die der, also es gab ja so diverse Dokus speziell, was ABBA angeht, allein schon dieser mehrstimmige Gesang und der Umstand, dass die halt zum Beispiel auch bei den Chorussen immer so ein bisschen, ne, also die zwei Stimmen mit so einem leichten Versatz aufgenommen haben, sodass es immer noch so eine Spur epischer klang. Das sind so Sachen, die fallen dir als Kind oder als Jugendlicher nicht direkt auf. Aber wenn du so heute mit ein bisschen Abstand betrachtest, sagst du dir, ja, das funktioniert, weil das so ist.
Ja, und die haben mich halt immer so ein bisschen begleitet, weil die immer irgendwo liefen. Man kannte sie von zu Hause, man kannte sie aus dem Radio, keine Ahnung. Aber das waren so die drei CDs und ja, da komme ich nachher noch zu. Aber ja, das war dann so 93 und ich habe dann auch wie ein Kaputter bis 97, 98 auch eigentlich nur CDs gesammelt. Da war ich dann nachher bei 1300 Stück oder sowas. Und war in Ordnung. Und ich zwischendurch habe ich halt immer mal wieder eine Platte gekauft, weil, keine Ahnung, das Cover auf der CD nicht so gut rüberkam wie auf dem Vinyl. Ich sage nur, die Club Mondo Bizarro von Punch and Stench. Das Doppelvinyl, wenn du die Scheibe aufklappst, tausendmal besser.
Ja, ich kann es mir vorstellen, was du meinst, ja. Schön und, eklig, genau.
Ja, und dann kam das aber irgendwie so ein bisschen schleichend. Also wie gesagt, mich haben dann irgendwie, also den richtigen Grund kann ich dir ja nicht sagen. Aber dadurch, dass ich immer wieder Platten gekauft habe, immer mal ein bisschen, irgendwann wurde das halt ein bisschen mehr, CDs wurden weniger gekauft, dann bis gar nicht mehr. Und das hat mich einfach mehr angezeckt. Große Cover, sich hinsetzen, die Platte auflegen, das hören, schön im fetten Stereo-Sound. Das kam gut und ja, irgendwie war auf einmal ein Punkt erreicht, wo ich mich entschlossen habe, ich will jetzt Vinyl anstatt CDs.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es einen größeren Auslöser gab, ich glaube nicht, das ist einfach so passiert.
Ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich meine, ich habe so eine ähnliche Vita ja auch durch, natürlich ein paar Jahre später, aber dieses, ich meine speziell das CD-Ding, ich hatte auch anfangs erst nur CDs und ja, wir hatten ja einen Neuruppin, ich weiß nicht, ob du den Laden mal gesehen hast, da gab es ja irgendwo vorne am Ortseingang quasi diesen Plattenkontor, der da eine ganze Zeit noch stand und da habe ich auch immer meine CDs gekauft, bin da mal rein und wie gesagt, so Musikfachgeschäfte, so kleine Einzelhändler, die gibt es ja heute gar nicht mehr, aber damals bin ich da mal rein und die hatten auch eine ganze Kiste mit astreinem Metal-Vinyl. So, und ich fand das auch immer geil vom Sehen her und die Größe des Covers und alles super, aber es war auch immer so eine Praktikabilität, also die Handhabung war immer so eine Sache, die für mich eben wichtig war, weil man hat die Scheiße dann irgendwo mit aufs Konzert genommen oder auf Klassenfahrt oder auf Festival, da nimmst du ja keine Platte mit, ne? Da nimmst du CD mit und genau.
Aber für mich war dann irgendwie so der Punkt erreicht, mit den CDs, die ich in CD-Player geschmissen und dann liefen die. Und dann hast du das gemacht. Irgendwie halt dann nicht mehr, also CD-Player für das Auto war noch nicht so, für mich noch nicht so in. Und die Dinger, die hab, die waren immer meistens scheiße, dass das halt rumgehopst ist da. Also hast du nur zu Hause gehört und irgendwann hast du zu Hause nicht so intensiv mehr gehört. Und eine Platte hat das irgendwie anders gemacht. Ich hab mich dann hingehockt und wenn ich eben erstmal nur eine Seite, aber die mit Hingabe gehört habe.
Ist das was, wo du sagen würdest, aber diesen Punkt, den kenne ich ja. Also das ist ja so dieses, was du auch heutzutage, was viele eben sagen, so du hast so diese Digitalmucke, du haust dir bei YouTube einen Stream nach dem anderen einen rein und du nimmst die Musik als solche gar nicht mehr wahr. Was ich mich allerdings frage dabei, und die Frage kann ich jetzt auch mal an dich reichen, kommt diese Nichtbeschäftigung beziehungsweise das im Hintergrund so durchlaufen lassen, kam das aufgrund des Mediums oder kam das aufgrund der Masse an Tonträgern, die du daheim hattest, wo du, sagen wir mal, rein rechnerisch schon ja nicht mehr die Zeit hattest, dir das Ganze wirklich in Ruhe anzuhören?
Ja, kann ich dir ja nicht genau sagen, aber Fakt ist ja jetzt, es ist ja nicht besser geworden. Jetzt sind es halt keine CDs, jetzt sind es Platten und ich habe hier auch noch den ganzen Sack voll zu stehen, die ich noch gar nicht bis vielleicht einmal gehört habe, weil es ja, ja, also sag mal, wöchentlich hier irgendwas eintrudelt und man fast ja nicht mehr in der Lage ist, das zu hören. Sicher könnte ich mir den ganzen Quatsch für unterwegs auf die Ohren holen über das Handy. Aber da habe ich eigentlich ja keine Lust zu. Also ich mache das auch, aber ich mache es erst dann, wenn ich die Platten auch gehört habe. Das ist ja ganz komisch bei mir.
Nö, das ist nicht komisch. Ich kenne das ja auch. Also für mich ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wir mal eine Platte, sagen wir mal ein Album, neues Album, irgendjemand empfiehlt mir was. Und dann mache ich es ja so ähnlich wie du, dann gehe ich online, höre mir das an. Aber ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie so für mich diese eigenartige Macke, dass ich sage, ich habe erst die Legitimisierung, dann irgendwo das ganze Ding am Stück zu hören, beziehungsweise genau unter die Lupe zu nehmen, wenn ich auch den Tonträger habe. Weil sonst komme ich mir irgendwie schäbig vor. Nee, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nee, mache ich genauso. Also wenn, wie gesagt, ein Tipp, sollte man sich ja wenigstens mal anhören, blind gucken.
Ja, deswegen ist er ein Tipp, ne?
Ja, ja, also ich meine, ich habe auch schon blind gekauft, so ist es nicht. Meistens singen die Sachen auch gut, aber manchmal greifst du auch ins Klo.
Absolut.
Und deswegen mag ich das auch, wenigstens mal so rinhören, so mal ein, zwei Lieder durchseppen und dann, wenn das fetzt, dann ausgemacht und die guckt, wo man den Kram kaufen kann.
Ja, das ist ja auch genau der Punkt, den viele heutzutage ja nicht mehr nachvollziehen können. Ich meine, so richtig echte harte Geld für einen Tonträger ausheben und dann merken, ach du Scheiße, das Ding ist nicht gut. Und es dann aber trotzdem so lange zu hören, bis man es gut findet, weil man erst nächsten Monat wieder die Asche hat für was Neues. Ja, also das ist ja die Art von Analyse und krampfhaften Wohlfinden oder Gutfinden, die viele heutzutage, dann klickst du halt weiter, dann wartet das nicht. Ne? Ja, ja, schon klar. Das ist richtig. Genau, so. Also du hast quasi einen Wechsel gehabt dann irgendwann von CDs zu Platten hin und das war, wie du es gerade schon beschrieben hast, so eine Frage des Formats und auch eine Frage der Art und Weise, wie man sich damit beschäftigt.
Ja.
Ist das so eine Art gewesen, so ein, also dieser Wechsel, wo du gesagt hast, ich merke, dass ich dem Ganzen nicht mehr die Aufmerksamkeit zukommen lasse, die es jetzt eigentlich verdient? Oder war das mehr so ein unterschwelliger Prozess, wo du einfach gesagt hast, ich setze mich halt mit einer Platte anders hin. So, und die Zeit muss ich mir dann auch nehmen. Das ist dann einfach jetzt die Aufgabe, die ich jetzt habe. Das ist dieses, in Anführungsstrichen, kleine Ritual. Da kann ich jetzt auch nicht wegrennen oder was anderes machen, sondern ich bin dazu gezwungen, mich damit jetzt auseinanderzusetzen. Zwang in Anführungsstrichen. War das eher so ein Ding, so dass du, oder war das unterschwellig, dass ihr sagt, dass auch Mensch?
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das eher so passiert. So, das war kein gewollter Prozess oder kein selber angestrebter, weil wie gesagt, die Masse an Veröffentlichungen wird ja immer mehr, das wird ja nicht weniger.
Ja, absolut, ja.
Und deswegen, wie gesagt, stapeln sich hier Sachen und man hört zwar auch mal am Tag eine Platte, zwei, drei, vier, aber eigentlich bringt ja die Sache auch, also wie gesagt, wenn mir die Sachen gefallen, dann will ich die auch öfter hören, nicht nur einmal und sie dann in den Schrank stellen. Und dann gehst du arbeiten und nach der Arbeit hast du entweder mal die Schnauze voll von viel Krach, weil sie alle um dich rumjubeln. Oder du machst eben halt Musik, dann hast du auch die Ohren voll. Also sucht man sich die Tage oder die Stunden aus, wann man das denn auch macht. Und dann hört man das irgendwie intensiver, würde ich sagen. Oder anders als früher.
Ist jedenfalls also du bist doch eben. Bist jemand, der sich dann auch tatsächlich dann sozusagen in seinem Tagesablauf, den er so im Hinterkopf irgendwie durchlaufen hat, auch jemand, der sich dann wirklich sagt so, keine Ahnung, von 21 Uhr bis 22 Uhr ist jetzt einfach Zeit für die Couch und den Plattenspieler und für ein Kaltgetränk.
Genau, also wie gesagt mal, also vor allen Dingen, wenn es neue Sachen sind oder sowas, ich setze mich auch mal hin und lese was und lass dabei eine Platte laufen, aber die kenne ich dann halt schon.
Also kein Multitasker, nein.
Nee. Und ansonsten, ja, wie gesagt, abends mal mit Kopfhörer denn entspannt hören oder tagsüber, wenn es keine Sau stört, denn hier volles Ballett, so dass die Nachbarn Obert von haben.
Na klar, finde ich gut. Nee, ist genau richtig so. So, ja genau, du hast gerade schon erwähnt, dass sich bei dir auch manchmal so Zeug stapelt, wo du sagst, da habe ich jetzt einfach gar keine Zeit für, das jetzt mal so ein bisschen so einer genaueren Betrachtung irgendwo zu unterziehen. Wie ist das für dich? Ist das jetzt so, dass du dir sagst, ich kaufe die Dinge auf Halde und irgendwann habe ich schon die Zeit dafür? Oder hat das auch was damit zu tun, dass du oder dass man heutzutage, ja nicht nur du, sondern eigentlich im Grunde jeder, der Schallplatten kauft, auch oft dazu genötigt ist, zuzugreifen, weil er zum Beispiel jetzt Edition XY dann verpassen würde?
Ja, also das ist schon so. Also mir jetzt nicht mal um die Edition, obwohl ich davon halt auch ein paar hier rumzustehen
habe. Da kommen wir noch drauf,
ja. Ja. Aber eigentlich, ja, du musst schon zusehen, dass du, also wenn es nach mir gehen würde, müsste es nur schwarze Platten geben. Und davon eine von jeder Band, von jeder Veröffentlichung. Das würde mir völlig reichen. Aber das ist ja leider nicht so. Aber von den Normalveröffentlichungen, wo ich eben halt bloß eine Platte kaufe, die kaufe ich so schnell wie möglich, weil sie halt schnell weg sind. Das ist halt so. Ja, und dann dauert es manchmal eine Weile, bis man sich mit der Scheibe dann auch wirklich auseinandersetzt.
Aber das erstmal haben, besser haben als brauchen und dann irgendwann findet sich schon die Zeit.
Ja.
Ja, also, weil ich habe ja tatsächlich.
Machen ja andere auch. Wenn sie keine Platten sammeln, sammeln sie Briefmarken, Autos, Motorräder, weiß der Geier was. Jeder hat so seinen Spleen und bei mir sind es halt Platten und ja, irgendwann werden sie schon gehört werden.
Du meinst, dass du bist. Weil ich habe ja auch schon von Leuten gehört, die tatsächlich sagen: ja, ist klar, ich kann mir die Scheiße jetzt noch nicht irgendwie anhören. Ich habe nicht die Zeit dafür. Ich habe Haus und Hof und Kinder. Aber irgendwann gehe ich ja auch in Rente und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Musikgeschmack bis dahin auch bleibt. Und die dann wirklich sagen: So, ja, wenn ich dann irgendwo eines Tages dann mal, also ne, 20 Jahre bevor ich in die Grube fahre, habe ich dann noch Zeit, mal in Ruhe meine Sammlung zu studieren. Ist ja an und für sich ein interessanter Punkt, wenn man jetzt mal das aus vorlassen würde, dass sich auch Geschmack verändern kann mit der Zeit. Aber du scheinst ja zumindest jemand zu sein, der da relativ kohärent ist, was sein. Oder bist du jemand, der auch sagt so, ich teste auch gerne mal neues Zeug an, wenn es mir jetzt nahegelegt würde. Ich gucke ab und zu auch mal über den Tellerrand.
Ja, also, ja, aber es ist schon alles so im Metal-Spektrum. Vielleicht ja. ein paar, also ich bin auch so, dass ich eben Sachen, die ich früher gerne mal gehört habe, dass ich mir die denen halt auch als Vinyl besorgt habe. Seit alte Cure-Platten, ABBA-Platten oder Depeche Mode-Platten. Das sind halt Sachen aus meiner Jugend, aus meiner ganz frühen Jugend und die stehen ja halt auch im Regal, neben dem ganzen Krawall. Schön. Und das wird es auch immer geben. Also mein Musikgeschmack war, sag ich mal, Anfang der 90er relativ komprimiert. Das war noch alter Punk, neu entdeckter Death Metal und halt Black Metal. Das lief auch eine ganze Weile parallel miteinander, aber irgendwann kommst du und hörst noch andere Sachen, irgendwelche, wie soll ich das sagen? Bei irgendeiner Band schimmern irgendwelche Einflüsse durch, die dir gefallen. Keine Ahnung, Dismember mit den Doppelleads, diese immer schön, wo du immer gedacht hast, das sind Mähen-Solos. Und dann denkst du, ach, guckst du mal, wenn du irgendwo liest, hier, die klingen nach Mähen, suchst dir mal die Platte raus und so hörst du ein bisschen auf immer klassischen Metal. Dann geh ich zurück und versuch, die Platten zu kaufen, die mir denn auch gefallen da drinne oder ein bisschen artfremde wie der Nergal von Behemoth da mit seinem Amerikaner-Zeug da.
Ja, irgendwas, wie hieß denn das Ding nochmal?
Ja, jetzt wird wahrscheinlich Set Man oder sowas.
Ja, richtig, ja, genau. Ja, man möge es mir nachsehen, aber ja, mir entfällt das auch immer. Genau.
Also so, also ich bin da schon offen. Also ich bin aber auch so, dass ich eigentlich den Kram, den ich habe, dass jetzt da nichts bei ist, wo ich sage, das kann ich nie wieder hören, das muss weg, sondern der Geschmack oder der Umfang von dem, was ich höre, wird halt immer mehr.
Wie ist es denn mit Fehlkäufen? Ich meine, haust du Sachen, die dir jetzt, sagen wir mal, wirklich, wo du sagst so, Mensch, du, jetzt, das war definitiv eine falsche Entscheidung, haust du die dann auch wieder raus oder sagst du dir, Mensch, nee, ich will sie doch, vielleicht gefällt sie mir doch eines Tages?
Also so richtig große Fehlkäufe habe ich nicht. Und wenn da mal was bei war, wie, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder noch länger, habe ich mal irgendwo eine Black-Metal-Salon gekauft und da waren auch für einen relativ schmalen Taler waren auch diese Fille, waren vielleicht so 25 oder 30 Platten oder so was. Irgendein Label hatte sich da aufgelöst und da sind auch ein paar Platten bei, die mich dann nicht interessiert haben, die habe ich dann immer mal so wieder verkauft oder irgendwo hinweggegeben, wenn da Interesse bestand. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier ganz wenig Fehlkäufe. Also
kaufte du also quasi der klassische Überhang, der besteht da gar nicht, sondern du guckst vorher schon, ja, bevor ich denn tatsächlich Geld ausgebe, dann muss die Chance groß sein, dass das auch funktioniert.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt kommen wir mal auch zu dem Punkt, den wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben. Und zwar, was so Sondereditionen und so was angeht. Du hast völlig recht und da bin ich auch ganz bei dir. Der Umstand, dass wir uns eigentlich im Grunde alle nur eine schwarze Version wünschen und dann sollen sie die halt wieder auflegen, wenn das Ding ausverkauft ist. Das wäre uns allen am liebsten, also mir zumindest und dir wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber du bist ja auch jemand, der tatsächlich dann auch losgeht und sagen wir mal, ja, na, von dem ich weiß, dass du zum Beispiel von der neuen Cannibal Corpse oder von Unleashed oder ähnlichen Bands sich dann auch einfach diese unterschiedlichen Farbeditionen nach Hause holt. Ja, der Grund dahinter, das Interesse, das würde mich interessieren. Ich meine, weil es ist ja oft so, wenn ich mir das sozusagen von außen betrachte und du hast das ja auch, du bist ja zum Beispiel kein Instagrammer oder sowas, ne? Der keiner, der online geht und dann da irgendwie auf Krampf damit flexen muss, dass er abgesehen von Platten kein Leben hat. Und du stellst dich also dahin und du kaufst dir das und du stellst es dir zu Hause hin und dann vielleicht ich und dann vielleicht noch wer anders, der dann den du darüber dann informierst. Aber ansonsten ist es ja etwas, wo du dich eigentlich in erster Linie selbst drüber freust.
Jo.
Ist das einfach so, weil du diesen Komplettisten-Spleen hast? Oder woran liegt das?
Also nee, Komplettisten, also ich, ja, wenn ich also es gibt diese drei Bands. Das sind Maiden, das ist Corpse, das sind Unleashed. Und da hole ich mir, wenn es machbar ist, die Version, die ich kriegen kann. Ich gebe aber jetzt nicht für eine Platte hunderte von Euros aus, um die zu kriegen, sondern ich mache das gemach. Weil ich habe immer festgestellt, irgendwann tauchen die Scheiben irgendwo auf und die sind dann auch relativ günstig und man kann dann immer noch mal ein bisschen nachlegen. Woran das liegt, kann ich dir aber auch nie sagen. Es hat sich einfach mal irgendwann so eingeschlichen. Also wie gesagt, Maiden und Corpse sind halt, wie gesagt, eine relativ zeitige Band bei mir gewesen, die sich irgendwie meine Hirn gefressen haben. Und das war auch nicht gleich zum Anfang so. Ich hatte die komplette Corpse-Diskografie und auch Maiden als CDs. Mittlerweile habe ich den ganzen Quatsch verkauft und habe das nur noch als Vinyl. Weil dann habe ich irgendwann angefangen, also jetzt von meinen 1300 CDs habe ich jetzt vielleicht nur 500 oder so was. Und den Rest habe ich dann eben verkauft, immer wenn ich dann das entsprechende Vinyl dazu gekriegt habe. Und Special Editions, die es hier gibt, die waren ja zum Anfang, also ihr wisst, ich Mitte oder Ende der 90er, war das ja auch noch nicht so das Thema. Das hat sich erst in den 2000ern ausgewirkt, dass dann immer mal noch eine mehr und noch eine mehr. Also eigentlich hätte ich kotzen können, wo die 16 Versionen der letzten Korbscheibe rausgekommen sind, weil ich schon ja nicht wusste, wie ich das bezahlen soll. Aber irgendwann hat sie mich dann gepackt. Und dann ging es los. Erstmal die hier in Europa, da habe ich die Hälfte schon ja nicht mehr gekriegt, weil die alle im Vorverkauf schon draußen waren. Dann ab nach Amerika, weil ich ja wissen, die Originalcover, also eine Platte mit dem Originalcover haben wollte. Dann da noch eine abgegriffen und dann ab nach China, weil da wird ja Top-Qualität geboten. Und wahrscheinlich gibt es hier auf der ganzen weiten Welt noch irgendwo welche. Aber also das muss mir denn schon ins Auge springen. Ich sitze jetzt nicht stundenlang vorm Rechner und suche wie ein Bekloppter.
Gut, das ist also auch nicht so, dass du quasi in die, weil du es ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hast, du gehst also jetzt zwar sozusagen die Timeline auch nicht zurück und sagst so, hier ist zum Beispiel Edition XY von vor 25 Jahren, die brauche ich jetzt auf Krampf auch noch.
Nö, also wenn
und
ich...
Und gebe dafür jetzt so, also du holst es dir dann, wenn es erscheint und dann
genau.
Ist, ja genau.
Oder sie
und
läuft,
nicht, dann nicht.
Oder sie läuft mir irgendwann über den Weg für einen Preis,
so,
den,
ja,
ich, den ich, wo ich sage, damit kann ich mitgehen.
Hast du da eine Obergrenze?
Nee, das mache ich denn von dem von der Menge des Vinyls abhängig. Also es gibt ja dann halt Boxsets hier, wie letztens. Ich habe mir diese Cannibal Corpse 15 Jahre Box, die halt damals, wo sie rauskam, als CD und mir war ja nicht bewusst, oder als Vierfach-CD oder Dreifach-CD-Box, mir war gar nicht bewusst, dass es das gleiche Ding auch als Vinyl gab. Und da habe ich ja schon Vinyl gesammelt. Und letztens ist mir hier bei einem Mailorder in Belgien ist mir das Ding da mehr oder weniger ins Gesicht gehopst. Und da sind vier Platten drin, ein Huni für ausgegeben. Das ist für mich in Ordnung.
Das ist ja Kotzgrenze, aber es ist in Ordnung. Doch, definitiv. Ich meine, wenn das Ding jetzt auch, das gibt es ja so nicht mehr in jeder Straßenecke. Also von daher ist das schon nachvollziehbar. Aber du hast gerade erwähnt auch, was ich ganz interessant finde. Also ich meine, es gibt ja so, gab ja immer so eine ganze Zeit lang auch in den 90ern und auch in den Nullerjahren eben diese Japan-Importe, wo man dann auch wirklich gerne nochmal für den Markt dann auch mal einen Bonustrack und sowas draufgehauen hat und diese allseits beliebten Obi-Strips dann auch noch mit dran geklebt haben. Jetzt hast du gerade China erwähnt. Was vielleicht für viele auch überraschend ist, dass da drüben jetzt auch Vinyl gepresst wird. Du sagst selbst, die Qualität ist in Ordnung?
Ah, super. Also Albert, ich habe mir jetzt von der aktuellen Corpse, von der Violence Unimagined oder wie die heißt, habe ich mir da dann auch nochmal ein Splatter-Vinyl geholt. Völlig geil. Fette Karton, Prägecover haben die Platten hier alle nicht, hier, die du in Europa oder in Amerika kaufen konntest. Schön nochmal ein dickes Booklet drin, was in den regulären zensierten Platten auch nicht drin ist, was ich ja total geil finde. Dann ist noch ein Textblatt drin, wo alles in Chinesisch drin steht. Jeder Song.
Ach, hör auf. Ja. Ja. Und Kostenpunkt?
Was hat ich bezahlt? Ich glaube, 25 Euro oder sowas.
Was? Hör auf. Das, aber wahrscheinlich exklusive Porto.
Naja, mit, also ich habe ja nicht nur eine Platte gekauft, dann habe ich da noch ein paar andere mit zugelegt, sodass sie das auch lohnt.
Ja, das verstehe ich, ja. Aber ist ja interessant, weil, wie gesagt, manch einer würde jetzt nicht sofort behaupten, ja, na, da bestelle ich was und dann kommt auch was an. Aber wir hatten uns ja dann kurz unterhalten und ich glaube, was hat das gekostet? Was hat das gedauert? 3-4 Wochen, dann war der Scheiß da, ne?
Ja, ja, also ich hatte ja auch, das war das erste Mal, dass ich was bestellt habe und ich war mir halt auch nie sicher. Ich habe gesagt, okay, das Geld riskiere ich jetzt einfach, gucken, was passiert. Ja. Und dann ist das hier angekommen, super verpackt, da hätten Panzer drüber fahren können, da wäre nichts passiert. Huh. Und also die haben sich da echt Mühe gegeben. Und dieses Label da, wo ich das immer Nesi Media nennt sie das wohl. Und, und also nur so eine Special-Dinger. Und die Dinger sind nur ratzfatz ausverkauft, war da.
Naja, verständlich echt, offensichtlich, ne?
Ja, ja. Aber wie gesagt, ja, aber das ist weil auch der, sag mal, der Porto sich auch in Grenzen hält. Also das ist natürlich nicht so, als wenn ich hier was durch die Gegend schicke, da lege ich schon mal 20 oder 30 Euro auf den Tisch. Aber wenn ich mir dafür genug Platten bestelle, rechnet sich das auch.
Wie ist denn das mit der, ich meine, das ist ja auch immer so eine Frage für Leute, die, sagen wir mal, in Japan, China oder Amerika oder Südamerika bestellen. Hattest du schon mal größere Probleme, was den Zoll angeht? Ich meine, du durftest schon mal antraben, dann aufmachen und dann dich wie Pablo Escobar fühlen, mal so für eine Viertelstunde?
Gar nicht. Ich hatte, also nur seitdem die Briten in der EU, nicht mehr in der EU sind, da hatte ich der letzte.
Die Briten, ich habe die Berittenen verstanden.
Nee, nicht die Berittenen, die Engländer. Ja, genau. Da hatte ich mir mal ein Paket, aber das waren T-Shirts gewesen und darauf musste ich halt den beschissenen Zoll noch bezahlen auf die Märchensteuer. Ja. Was aber jetzt zum Beispiel bei den Ami-Platten oder bei denen hier aus China gar nicht der Fall war. Ich glaube, das machen die auch so, wie sie lustig sind oder was eben halt auf dem Paket drauf steht. Die werden jede Paket können die ja nicht auseinanderpflücken. Und so, also ich persönlich hatte noch nie Probleme damit. Aber so vielleicht auch im Ausland noch nicht bestellt, zumindest nicht Übersee.
Na, ich gehe da ja auch immer so ein bisschen, also ich habe auch so ehrlich gesagt die Vermutung, dass, weil ich nämlich auch schon oft genug irgendwo hier zum Überseehafen nach Rostock hin durfte und dann irgendwo mal gucken, dass du wahrscheinlich irgendwo, wenn du dich einmal quasi ins Rampenlicht gestellt hast, in Anführungsstrichen, dass du dann halt öfter mal Mode bist. Gibt es dann irgendwas, was du, ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal mit China schreibst oder mit Amerika, was würdest du normalerweise, gibt es irgendwas, wo du sagst, so hier, das soll draufstehen, damit ich definitiv keinen Stress kriege oder wissen die das von vornherein? Ich meine, für Leute, die generell einfach Übersee bestellen wollen, gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, so ja, denk da mal dran?
Na, aber nee, also für mich war das jetzt kein Thema, das machen die auch alleine. Du musst halt bloß wissen, dass du alles, was du kaufst, sollte, wenn es denn über 150 Euro ist, musst du auch Zoll bezahlen.
Aha, das ist ja schon mal nicht schlecht zu wissen.
Also du zahlst, wenn du Pech hast, alles, was unter 150 Euro ist, zahlst du eben Zoll auf die Mehrwertsteuer.
Ja.
Das ist dann, keine Ahnung, ist nicht so viel, kann man mit leben. Aber alles, was über 150 Euro ist, da zahlst du denn richtig Zoll. Und dann müssen die da, glaube ich, auch, sollten die auch rufschreiben, was da drin ist. Und am besten steht drauf, sagst du denen da drüben, die sollen rufschreiben, ist ein Geschenk. Und dann kommst du da relativ glimpflich durch.
Ist auch schön. Ja, ist ja, ich meine, ich freue mich ja immer, wenn irgendjemand dann irgendwo da ohne Probleme durchkommt, weißt du? Ich meine, wie gesagt, ich habe es auch schon anders erlebt. Und ja, ne, mein Bruder, der bestellt ja auch öfter mal Sachen, die dann irgendwo aus Indien und sonst wo geschickt werden. Und der durfte auch oft genug schon antraben da. Ja. Wie ist es denn eigentlich, um noch mal kurz in deine Sammlung reinzugehen? Ich meine, gibt es etwas, wo du sagst, so, das ist jetzt für mich so gehen wir mal so das wertvollste Stück. Jetzt einmal das wertvollste Stück, wo du sagst, so, das ist mein persönlicher Favorite und dann vielleicht auch das, wo du sagst, das teuerste, beziehungsweise da würde ich, wenn ich es jetzt verchecken würde, dann einfach das meiste Geld für bekommen. Gibt es da so Highlights, wo du sagst, da Mensch, du, falls die Rente mal knapp wird?
Also, Kann ich dir genau sagen. Wie gesagt, ich habe mich ja vor einiger Zeit mal hingesetzt und angefangen, ja meine ganzen Platten bei Discogs einzutragen. Da ist ja das Schöne dabei, dass du immer einen Minimal-Durchschnitts- und Maximalwert angezeigt kriegst für die jeweilige Platte. Ja. Wenn du sie dann irgendwann gefunden hast, wenn da irgendwo von irgendeiner Armeenscheibe, weiß ich, die 60 Platten drinne stehen, dann musst du die erstmal schön durchfummeln, welche deine auch ist. Aber ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß, dass ich hier ein paar Platten bei habe, die zwischen 200 und 300 Euro wert sind. Aber am Herzen liegen mir eigentlich die ersten vier Korps LPs plus die Hammer Smash It Face. Aber das liegt auch daran, dass ich die durch einen dummen Zufall damals kaufen konnte. Die hat bei eBay in der Rinne gesetzt, wollte die verkaufen. eBay hat den gesperrt, weil wegen Cover, tralala, hast du den gesehen? Die sehen hier mal alle ganz lecker aus. Und dann habe ich den Menschen angeschrieben. Und hab gefragt, irgendwo in Skandinavien, ich weiß nicht mehr welches Land, und hab gefragt, ob ich die Dinger so kaufen kann. Mit da ja, ich sag, watten, er mit 100 Mark. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Mark oder Euro, aber ich glaube, es war noch Mark. Alter, jetzt ist die Hammer Smash It Face ist alleine schon, weiß ich nicht, 150 oder 160 Euro wert. Und da habe ich mich halt gefreut, weil auch noch mit Original-Cover und das war ja auch eins meiner ersten Konzerte hier in Berlin, wo ich die gesehen habe.
Ja.
Und also da hängt so ein bisschen was dran. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde überlegen, da würden mir noch ein, zwei Platten einfallen oder sowas. Aber da hängt halt eine Story dran und deswegen bedeuten die mir ein bisschen mehr als der Rest.
Das verstehe ich. Das ist ja gut zu verstehen. Ja, meistens sind es ja eben auch immer so diese persönlichen Geschichten, die einen dann irgendwo an dieses oder jenes Album ranketten. Ne? Und oft genug ist es ja auch wirklich so, dass du dann sozusagen unter der Hand meistens immer noch besser fährst, als wenn du keine Ahnung, die offiziellen Kanäle bemühst. Ne? Ja. Also von daher, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen.
Ja, und ansonsten sind halt hier, ich weiß es jetzt nicht. Also hier sind so ja Nachpressung bei, ja, ich letztens gesehen, die auch schon einen Wert von 18, 90, 100 Euro haben, die ich damals halt für 20 gekauft habe. Ich könnte das hier als Altersvorsorge nehmen.
Du bist aber so doch schon, hast du noch immer so diese klassische Punk-Attitüde, dass du sagst, ich habe die Platte, weil ich die Platte mag und nicht etwa, weil ich es als Wertanlage gekauft habe.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich kauf hier nichts, um das mal irgendwann zu verkaufen. Das war noch nie meine Intention.
Das ist doch schön.
Hätte ich gewusst, was für eine Entwicklung das hier nimmt, mit dem ganzen Plattengedöns, dann hätte ich, glaube ich, Anfang der 90er Jahre einen fetten Kredit aufgenommen, hätte mir alle Platten doppelt gekauft und hätte die alle behalten und hätte dann die doppelten jetzt irgendwann verscheuert. Aber das ist nicht meine Natur. Also
ich verstehe das gut. Ich weiß auch nicht, ich zum Beispiel habe auch immer so gerne so alte Kataloge so aus den späten, ich wollte gerade 80ern sagen, so Quatsch, aus den späten 90ern liegen. Und das ist ja auch so ein Zeichen der Zeit. Ich meine, jetzt sind wir bei einer Standardplatte mittlerweile bei 20 Euro, ne? Also normale Edition. Dann bei der Doppel-LP bist du gerne schon mal bei 35 hoch. Damals war es natürlich so, ne, da guckst du rein und dann hast du so die Liste mit dem Vinyl, dann hast du Vinyl dann eben für 10 oder 11 Euro damals und die CD, die ging dann irgendwo so bei 23 Euro los.
Ja, ja.
Ne? Und, 23 Euro, erzähl ich jetzt Quatsch? Nee, das ist richtig. Also die waren relativ fast doppelt so teuer wie so eine klassische LP. Und also manchmal ist es dann auch so eine Art von Selbstgeißelung, wenn ich so einen alten Katalog aufschlage und sage, Mensch, hättest du damals zugegriffen. Hier so diese ganzen Boxsets hier, Ulva und hast du nicht gesehen, die sie da damals wirklich für einen Upload ein Idea hinterhergeworfen haben. Und du heute auch wirklich, wo du da stehst und sagst, Alter, also genau dasselbe Ding, ne? Hättest du dir mal einen Kredit geholt und so. Und wie gesagt, ich erinnere mich auch immer noch an diese, das ist auch so eine Art Trauma, dass ich wahrscheinlich auch nicht loswerden werde. Dieser Plattenladen hier in Neuruppin und diese Kiste voll mit Scheiß, der da wirklich auch gut war. Da war dann so Morbid Angel Erstpressung drin und Dimmu Borgir und hast du nicht gesehen. Und da war auch so ein Mäuschen drin, die hat dann wirklich da gesessen und die hat gesehen so, oh, der kauft einer, der kommt bestimmt bald wieder. Die wollte mir da auch noch einen anderen Gothic-Scheiß umhängen. Sagte hier, hör dir das mal auf. Ich sag, ja, nee, du deine Meinung in allen Ehren, aber ich habe hier doch dran Interesse. Und dann hat der Laden aber zugemacht tatsächlich, bevor ich tatsächlich die ganzen Platten mir da rausholen konnte. So, aber das sind so auch so Dinger, weißt du, so verpasste Chancen, wo du jedes Mal denkst, oh, Kaiser, ey, blöder Spast, weißt du. Und aber das sind so, ne, man soll ja sich nicht zu sehr damit rumtragen, aber es ist ja auch oft nicht schlecht, wenn man dann, sagen wir mal so, wenn man jetzt aktuell auf die Szene guckt und so und was so abgeht, um so gewisse Dinge wieder in Relation zu setzen, was mich auch zu unserem nächsten Punkt bringt. Wir sind ja jetzt momentan gerade in so einem Bereich, wo ja Vinyl eine ungeahnte Renaissance erlebt hat. Wir haben, ich glaube, das habe ich gelesen, 2018 hatte teilweise, gab es sogar ein Quartal 2018, 2019, wo der Verkauf auf Vinyl tatsächlich den Verkauf von Online-Downloads überschritten hat, was ja auch nie im Leben irgendjemand sich nochmal hätte ausdenken können. Und mittlerweile ist es ja natürlich so, dass, ja, ne, also du hast ja für irgendwelche Sondereditionen und Splatter-Editionen und so weiter, da wird ja teilweise sogar schon das Granulat knapp, wo sie dann sagen, so, wenn du zum Beispiel Lila haben willst, dann kannst du dich dann irgendwo 2025 dafür melden. Und ja, Preisentwicklung, also the sky's the limit definitiv. Also da sind ja mittlerweile, wenn ich mir da angucke, was Rammstein, die dann ja wirklich, die machen ja nicht nur eine 100er Auflage. Ich meine, die gehen ja dann irgendwo, ich denke mal so ab 50.000 los, die Auflagen. Und dann stellen sie die da bei Mediamarkt für 40 Euro hin, wo ich mich frage, ja, wofür eigentlich?
Ja, ja, finde ich, find ich ganz, ganz furchtbar. Ne? Die letzte Ärzteplatte, die war ja auch so teuer.
Ja,
die genau. Die hat ja auch 35 ne? Euro gekostet oder sowas. Also
ja, warum?
Ich kann dir das nicht sagen. Also Fakt ist, sie kommen ja dann immer damit, dass die Presswerke, dass die alte Presswerke oder alte Pressmaschinen sind, dass keine neuen kommen, dass die Wartung so teuer ist. Dann sag mir, na, der macht diesen bunten Scheiß nicht, dann macht nur schwarze und ihr habt mehr Zeit, mehr Platten zu pressen.
Ja,
und vor allen Dingen günstiger, nicht also ich finde mit den also komischerweise gibt's ja die etwas kleineren Bands selbst mit einem großen Label im Rücken, da kosten die Platten, wenn du gut bist, 17,99 völlig annehmbarer Preis.
Ja, absolut. Und das ist es ja. Ich meine, es ist immer noch mehr als das, was vor 20 Jahren, aber wie gesagt, so ein bisschen ne, inflationsbereinigt und kostet ja alles irgendwann auch irgendwo ein bisschen mehr. Ist alles nachvollziehbar, ist auch alles in Ordnung. Aber das Ding ist, dass du eben ganz oft, also nicht nur der Umstand, dass du, also für mich zumindest ist es so, dass Labels irgendwo erkannt haben, okay, CDs, damit können wir die Leute beschmeißen, die bleiben nicht kleben, die will keiner haben. Und hier, die Schallplatten, da kann man nochmal einen schönen Reibach mitmachen. Ich meine, du hast es ja auch zahllose Male, dass du dann wirklich, und das ist zum Beispiel was mich persönlich auch einfach ärgert, dass du jetzt Labels nimmst, wie zum Beispiel Osmose oder sowas, die haben dann irgendwo die Rechte an Immortal oder so und dann hauen sie dann wirklich im Jahrestag da irgendwo eine neue Edition raus, auch teilweise in Vinylfarben, wo ich sage, Freunde, guckt euch doch mal das Cover an. So, und da habt ihr und dann guckt euch das Cover an und dann sagen wir mal so, da haben wir zum Beispiel, keine Ahnung, die Blizzard Beasts und dann hast du da vielleicht weiß, blau und schwarz. So. Und dann kannst du da irgendwo eine Vinylfarbe machen, die so ein bisschen, wenn du schon farbig machen willst, die zumindest optisches Gesamtkonzept abliefert. Und was passiert? Du kriegst das in rosa gesprenkelt. Und dann denkst du dir, leck mich doch am Arsch. Als ich letztens gucken wollte, irgendwie diese ganzen Death-Re-Releases, die sie rausgehauen haben, in LSD-farbenem Sprenkel-Vinyl, wo ich gesagt habe, Freunde, es geht doch definitiv nicht mehr um die Platte, das Album, die Musik. Nicht. Oder die, dass du jetzt, wie gesagt, ein optisch einheitliches Bild hast, sondern es geht nur noch darum, eine neue Edition rauszuhauen, um sozusagen mit der alten Kamelle, die ja noch nicht mal eine alte Kamelle ist, das ist ja das Schöne an der Metal-Szene, dass du tatsächlich Alben von vor 20, 30 Jahren hast, die heute noch genauso relevant und sind und so gut ziehen wie damals.
Na, vor allem doch noch so gut klingen.
Naja, absolut. Ne? Ich meine, wenn ich mir die erste Slayer anhöre, die ist wahnsinnig toll produziert und die ist, keine Ahnung, jetzt geht jetzt auch stramm auf die 40 zu. Wo ich mir dann sage, wozu diese Killefits-Edition? Ich meine, wenn ein Album gut ist, dann macht das doch irgendwo einen vernünftigen Re-Release, macht 180 Gramm Vinyl, legt vielleicht noch ein Booklet mit Fotos und weiß ich was rein. Aber nein, es ist immer hier diese Bubblegum-Vinylfarben.
Ja, ja, und das Problem ist ja, dass du dann auch noch beschissene Qualität kriegst, wenn du Pech hast.
Oh ja.
Und dann irgendein abfotografiertes Cover, was sie denn auf groß ziehen von einer CD oder sowas, was denn schön verschwommen aussieht. Und dann kostet die Platte, oder Back in Black, oder wie die heißen da, die
Oder
Night of the Vinyl Dead, oder wie die heißen, die kosten die Platten so viel Kohle. Und die Qualität ist manchmal so unter aller Sau.
Das ist richtig, ja.
Oder Pictures, genau das Gleiche. Also ich meine, früher war das ja gang und gäbe, dass die Dinger irgendwo bloß an der Wand hingen. Die wurden ja nie gespielt. Aber zum Beispiel, mir hing das ja so, dass ab 2000, wo der Dickinson wieder bei Maiden eingestiegen ist, da kamen ja die ganzen Platten, die sie da, also zumindest hier in Deutschland, Europa, da war ich mich jetzt noch nicht so großartig aufs Ausland konzentriert, die kamen ja nur als Pictures raus. Also habe ich die auch immer schön als Pictures gekauft. Es waren teilweise Platten mehr, die konnte ich nie abspielen. Da habe ich dann irgendwann aufgehört. Heute ärgere ich mich, dass ich sie nicht gekauft habe, weil es jetzt ein Schweinegeld wert.
Ja, aber du sprichst da gerade einen sehr wichtigen Punkt an, dass es offensichtlich dann eben teilweise bei den Sammlern nicht mehr um die Qualität bzw. den Inhalt des Albums ging, sondern einfach nur um sozusagen Stück Y irgendwo zu haben und des Habens willen, ne? Und es ist eine Sache, die ich bis heute irgendwo, ich meine, es ist ja eine Sache, wenn man tatsächlich so wie du zum Beispiel jetzt sagen wir mal irgendwo eine Lieblingsband hat und man hat sozusagen seine Sammlung zu Hause und ab und zu geht man dann, setzt man sich dann im Schneidersitz vor seinen Schrank und kramt den ganzen Scheiß raus und legt die auf und guckt sich die Cover an und freut sich dann seines Lebens und freut sich, dass man es hat. Aber es gibt ja eben ganz oft auch diese gestörte Sache, dass Leute dann irgendwo sagen, so, ich muss jetzt damit flexen, ich muss jetzt anderen Leuten damit auf den Sack gehen. Ja. Hier, guckt mal, was ich habe. Und das hat ja, das kann mir nicht einer erzählen, dass du sowas machst und dann das irgendwie, dass du in dem Moment sagst so, ich freue mich jetzt meines Lebens, ich möchte, dass die Welt sich mit mir freut. Das ist ja nur dafür da, damit du Neid erzeugst. Ne?
Ja.
Hier, guck mal, was ich habe und was ihr nicht habt. Und das ist so dieses ganz eigenartige Ding, wo ich auch heutzutage sage, Freunde, hört ihr tatsächlich irgendwo, also wenn es zum Beispiel um Vinyl geht, hört ihr da oder kauft ihr das aus den richtigen Beweggründen? Und ganz oft habe ich eben das Gefühl, dass eben genau das nicht der Fall ist.
Ja, das kann schon durchaus sein. Also darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also wenn ich mich mal positioniere hier vor der Kamera mit einer Platte, dann freue ich mich einfach, dass ich die habe und will einfach demjenigen, von dem ich sie habe, auch noch ein bisschen Respekt holen. Ob das bei dir ist, wenn ich bei dir Platten kaufe, weißt du, dann hau ich die auch mal ins bei Facebook rein und schreibe, dass ich sie von dir habe, dass man also aus Freude, oder wenn ich bei den ganzen Undergrounds-Bands mir hier Platten und T-Shirts kaufe, dann lasse ich mich mit dem Ding auch mal ablichten und verlinke die und freue mich. Aber ansonsten, ist das meins.
Ja, erinnere mich mal daran, dass ich dir noch den Fuffi für die Werbung rüberschiebe. Ne? Wir hatten drüber gesprochen.
Ja, natürlich.
Ja, nee, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich meine, es ist immer noch ein Unterschied, ob du sozusagen irgendwo eine kleine Band oder ein kleines Label supporten willst und dich dementsprechend auch dann öffentlich irgendwie mit einer Erwerbung XY zeigst und sagst, hier, pass auf, Freunde, gutes Zeug kann man machen. Oder ob du tatsächlich irgendwo gerade wieder nur ein Paket ausgepackt hast und sagst, so, wie kann ich das jetzt möglichst schnell vor eine Kamera bringen, damit irgendwer da draußen sich die Nase an meinem virtuellen Schaufenster platt drückt,
weißt du? Die Zeit hätte ich ja nicht. Also selbst wenn ich hier jeden Tag eine Platte ins Internet hauen würde, da bin ich ja 3 Jahre beschäftigt oder 4 oder 5.
Das ist richtig, richtig. Das Schöne ist ja, du kannst das Zeug ja auch wirklich, ne? Das machen ja auch Leute genug, die ich könnte mich jedes Mal totlachen, wenn ich bei Instagram oder sowas unterwegs bin. Ich meine, ich bin da quasi notgedrungen drauf wegen des Labels, aber manchmal guckt man ja noch so ein bisschen rein und dann hast du Leute, wo du sagst so, also der Aufbau, so wie du es gerade fürs Foto dahingestellt hast, der hat doch jetzt bestimmt 2 Stunden gedauert. In der Zeit hätte man auch so viel Sinnvolles machen können. Aber nee, jetzt hast du ein Foto gemacht und dann sind da so ein paar andere Lowlifes, die daneben stehen und sagen so, Daumen hoch, ne? Und was kannst du dir dafür kaufen? Das ist genauso wie der Applaus für die Pfleger im letzten Jahr, weißt du, versuch mal an der Kasse damit zu bezahlen. Weißt du, also ich verstehe das oft nicht, wo ich dann sage so, bin ich zu alt für den Scheiß? Ist das so dieses Murtow-Ding, dass du sagst, I'm too old for this shit? Oder ist das irgendwo noch was anderes? Deswegen, also egal, wann immer ich irgendwo einen Vinyl-Maniac irgendwo auch sehe oder jemand, der einfach eine schöne große Sammlung hat, versuche ich auch immer da genau rinzukommen und zu verstehen, was ist das, was denjenigen dann irgendwo zum Ticken bringt, weil, sieh mal, ich habe ja, also meine Sammlung zum Beispiel zu Hause, die ist ja nicht ansatzweise mit deiner zu vergleichen, also so von der Größe her, aber auch so, weil ich mir immer diesen Mut zur Lücke gezwungen habe oder abgenötigt habe. Einfach zum einen finanzielle Frage, klar, ne, weil kleine Brötchen backen, auf der anderen Seite aber auch immer dieser Umstand, dass eben nicht jedes Album geil ist von Band XY. Das ist doch eben so. Das müssen wir uns nicht vormachen, ne?
Das ist richtig, aber da bin ich auch wieder so, dass wenn ich eine Band habe, die mir gefällt, dann bin ich da auch Komplettist, also zumindest was die regulären Alben angeht.
Aber die kannst du ja auch an der Hand abzählen, deine Lieblingsbands.
Also ich sag jetzt mal, das eine sind Lieblingsbands und das andere sind Bands, die ich auch gerne höre. Also ich habe, sonst hätte ich hier 30 Lieblingsbands oder sowas, die habe ich ja nicht.
Ja.
Aber die halt bestimmte Bands, die ich dann trotzdem, wo ich dann jedes Album auch habe. Was für mich dann auch in Ordnung ist. Und wenn da mal ein Ausfall mit bei ist, dann kann ich das verschmerzen. Die steht dann trotzdem hier.
Die steht trotzdem da. Das ist auch ein interessanter Punkt, weil ich das eben immer, wie gesagt, ne, als jemand, der immer sich irgendwo so ein bisschen, der immer gesagt hat, wenn eine Band ein scheiß Album hat, dann muss ich das nicht haben. So, also kann ja sein, dass das nächste wieder gut ist, aber das, was sie da gemacht haben, die müssen das auch merken. Ne? Also auch in den Absatzzahlen, wenn das Ding keiner kauft, ja, vielleicht müssen wir uns das nächste Mal mehr anstrengen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Oldschool-Einstellung ist oder ich weiß ja nicht, wie es für dich ist. Ich meine, weil es ist ja im Grunde, ne, wie gesagt, du hast eine relativ große Sammlung. Ist ja irgendwann auch eine Platzfrage, ne? Also ich du gehst ja irgendwann auch durch. Ich meine, ich mache das einmal im Jahr, dass ich durchgehe und sage, so, was für ein Schmutz hat sich hier angesammelt? Und, oh, ja, nee, den Scheiß, den wirst du in 1000 Jahren nicht nochmal hören, also schmeißt ihn raus.
Ja, so. Nee, ich kann höchstens mal einen Statiker holen hier, damit ich mit dem Scheiß hier irgendwann mal im Keller sitze oder so.
Ja, nee, also das ist ja auch nicht zu unterschätzen.
Aber ich gehe auch einmal im Jahr durch, aber das liegt nicht daran, dass ich aussortiere, sondern ich muss dann wieder neu sortieren. Also die, wie gesagt, da kommen ja wieder neue dazu, dann kannst du in die Fächer nicht reingreifen, also musst du halt rausnehmen und wieder ein bisschen für Luft sorgen, damit ich mit meinen Wurstfinger da zwischenfasse.
Das machst du einmal im Jahr, dass du sozusagen einfach das Jahr so davor stapelst und dann wird das große Räumen angesetzt? Ja,
genau.
Verstehe ich. Ja, das ist auch nicht schlecht.
Weil sonst stehen die ja alle unten auf der Erde. Da ist ja dann auch schon mal kein Platz mehr.
Und wie hast du die ganze Sammlung organisiert? Ist das so wie bei High Fidelity nach persönlichen Lebenserfahrungen oder hast du irgendwo Alphabet?
Ich fange ganz stinknormal. Von A, beziehungsweise mit irgendwelchen Zahlen fange ich an und dann von A und selbst im A, A, B, A, B, C und so weiter und so fort. Und dann so ziehe ich das durch bis zum Schluss. Da weiß ich dann auch, wo ich was finde, relativ schnell.
Und dann aber auch Stile so kombiniert? Also
das ist alles querbeet.
Das ist querbeet. Also du hast kein Problem damit, dass da irgendwo Maiden neben Kylie Minogue steht oder so.
Ja, so ungefähr. Vorhin habe ich die neue Demonical oder die letzte Demonical gehört und habe die wieder einsortiert und die steht genau neben der ersten von Deepish Mode.
Ja gut, das ist ja immer noch akzeptabel. Also da wird dir wahrscheinlich dann irgendwo ein Strick draus drehen aus der ganzen Sache.
Da wenn es mit Oreal. Aber,
ja, richtig so.
Aber nee, also ich einfach nach Alphabet und da steht alle drin. Weil da finde ich viel einfacher. Drin. Wenn ich das jetzt nach Stilen sortiert hätte, da würde ich mir Wolf suchen.
Ja, nee, absolut, ja. Wie ist es denn eigentlich mit deinem Kontingent? Ich meine, hast du monatlich sozusagen so ein fest eingeplantes Kontingent von deinem Gehalt, wo du sagst, es geht auf jeden Fall darauf und da diskutiere ich auch nicht mit meiner Frau oder mit sonst wem?
Nö, habe ich nicht. Also nö. Also ich kurve auf den Bauch raus und wenn ich merke, dass mir zu fülle, dann schiebe ich das auf den Monat. Also auf den nächsten. Also, also wie gesagt, jetzt die letzten 10 Jahre oder das letzte Jahr und dieses Jahr hat man ja wenig Geld ausgegeben. Also weniger als sonst, weil eben also ich nicht weggefahren, keine Festivals, keine Konzerte, wurde dann immer schon, da hat ja ordentlich Geld gelassen und das ist ja halt weggefallen, also konntest du hier mal so 1, 2, 3, 4 Platten mehr kaufen als sonst. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt Anfang des Jahres war auch ja nicht so doll mit Veröffentlichungen, die mich jetzt so gezeigt, die ich mir gekauft habe. Und von daher hing das auch einigermaßen. Wie gesagt, na okay, das Einzige, was jetzt ordentlich zu Buch geschlagen hat, waren halt die neuen Korps-Sachen da und die anderen Sachen, die ich dann aus. Aber ansonsten, so wie passt.
Das ist ein interessanter Punkt eigentlich, ne? Wenn ich mir überlege, jetzt wo du das sagst, könnte es tatsächlich auch sein. Ich meine, es ist ja so, dass jetzt zum Beispiel auch jetzt in anderen Bereichen zahllose Filme zum Beispiel zurückgehalten wurden, weil man gesagt hat, die kann man jetzt auch nicht live promoten. Und das heißt also, da halten wir die Veröffentlichung vielleicht einfach ein Stück weit zurück. Vielleicht lag es doch daran.
Ne, also veröffentlicht wurde ja schon eine Menge, aber ich hab heute mal nachgekickt so ein bisschen. Da sind, also alles, was ich mir so gekauft habe dieses Jahr, sind eigentlich schon ältere Platten.
Ja.
Die von diesem Jahr sind, also die dieses Jahr veröffentlicht worden sind ja nicht so viele.
Bist du auch so jemand, der dann sagt, so, gerade weil wir es ganz am Anfang auch kurz erwähnt haben, dass die Veröffentlichungsschwemme da draußen ja eigentlich auch teilweise wirklich, dass man hat das Gefühl, das übernimmt alles oder nimmt alles überhand, der dann auch sozusagen sogar zurückgeht und sagt, so, weißt du was, bevor ich jetzt irgendwo Album XY mir hier kaufe, was jetzt dieses Jahr erschienen ist, dann gehe ich lieber zurück und hole mir vielleicht noch irgendwo einen Klassiker in einer Neuauflage oder sowas?
Also wenn denn nicht bewusst. Also wie gesagt, manchmal taucht dann wieder irgendwas auf, was mich dann doch drüber nachdenke. Und manchmal ist eine Wiederveröffentlichung von irgendeiner Platte, wo ich weiß, da fehlt mir noch die EP, da taucht die gerade auf von Wissiger 88, jetzt nochmal neu aufgelegt. Da bin ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt das Original suche wie ein Kaputter, weil ich schon gar nicht weiß, wie das denn aussieht nach 30 Jahren. Also wenn ich weiß, wie ich das gemacht habe mit meinen Platten, die ich Anfang der Ende der 80er oder Anfang der 90er hatte, die waren nicht mehr schick. Weil die dann auch verborgt worden sind und durch 1000 Hände gegangen sind. Das ist ja nicht mehr so wie jetzt. Und deswegen sägt es auch nicht so schlimm, denn eine Wiederveröffentlichung zu kaufen. Aber ich das passiert, wie es passiert. Ich lese was und dann verfolge ich das. Und manchmal ist es so, dass ich dann auch bei neueren Bands, dann lese ich mal einen Namen, lese mir das Review durch, dann taucht das nochmal auf und nochmal auf. Und dann beim vierten Mal wird mal reingehört. Und wenn es mir denn gefällt, dann
wird es vielleicht so gekauft. So handhabst du es. Ja, ist ja interessant zu wissen, weil das ist ja auch so eine Frage. Da versuchen ja auch diverse Leute, ne, gerade so in dem Bereich, die dann Platten veröffentlichen, die Alben rausbringen, also Labels auf Deutsch gesagt, auch immer so ein bisschen hinterzusteigen. Was bringt jetzt die Leute dazu, sagen wir mal, auch in so dieser Veröffentlichungsschwemme tatsächlich auch noch zuzugreifen und sagen wir mal, jetzt eine Platte, die ansonsten komplett irgendwo keine Sau interessieren würde, auch ins Gespräch zu bringen. Ich meine, das sind ja so die großen Fragezeichen, die eigentlich Musikvertriebe irgendwo seit überhaupt interessieren, ne? Wie funktioniert das? Aber du bist ja jemand, der quasi andeutet, wenn mir so ein Name dann öfter mal wieder ins Gesicht springt und dann immer wieder mit einer positiven Meinung verbunden ist, dann greifst du auch irgendwann mal zu und sagst dir, okay, jetzt probieren wir es mal.
Genau, dann riskiere ich ein Ohr und dann, wie vorhin schon gesagt, dann wird mal angecheckt. Und wenn das denn so ist, wie sie beschrieben haben, dann wird die Platte gekauft.
Das verstehe ich, ja. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das ist ja so klassische, quasi digitale Mundpropaganda, wenn du so möchtest.
Genau.
Ja. Hast du denn normalerweise so, dass du dich, ich meine, gibt es da so in deinem Umkreis so eine Runde, wo du sagst, so, das sind so Kollegen, die haben so die ähnliche Leidenschaft wie ich und da tausche ich mich ab und zu mal aus oder wir machen ab und zu mal so Sammlungsschwanzvergleich, wo man dann sagt, so, guck mal hier, das hab ich und das hast du nicht?
Naja, also
freundschaftlich gesagt, also nicht jetzt so von wegen, hassen uns eigentlich.
Ja, aber, also ich bin mit zwei Kumpels, die auch wieder Platten sammeln, der eine schon seit Mitte der 80er, der andere ein bisschen später als ich. Und wir tauschen uns da immer aus, dann werden auch mal so Sachen hin und her geschoben, hier teste mal dit an oder hast du dit schon gehört und tralala, hast du nie gesehen. Und entweder sagen wir alle Viere, ja, die müssen wir haben, oder einer sagt dit, wir sehen uns so. Und wir sehen uns auch ab und zu mal auch in den jeweiligen Buden und dann freut man sich und kann mal die Plattenregale bestaunen und was da noch so halt rumsteht. Ja. Also so ein paar Leute habe ich, mit denen bin ich in Kontakt, was so Platten angeht.
Gibt es denn für dich so eine Art, du hast es vorhin auch gerade erwähnt, dass du auch ab und zu mal früher Sachen, also man stelle sich das heute vor, quasi Platten an jemand anders ausleihen. Ne? Ich meine, ich glaube, ich würde sofort Beklemmung kriegen, wenn ich irgendwem das Ding in die Hand drücke und sage so, bringst du mir nächste Woche wieder, du legst es erstmal auf die Hutablage in deinem Auto. Ne? Wie ist es denn, wie pflegst du deine Sammlung? Ich meine, hast du da spezielle Vorkehrungen, dass du sagst, dass das alles vernünftig bleibt? Ich meine, benutzt du zum Beispiel so gefütterte Innenhüllen, tauschst du die gleich aus? Oder sagst du dir, so wie die Platte zu mir nach Hause kommt, jetzt mit Hülle, ohne Hülle eingeschweißt, wandert die in den Schrank? Ich meine, gibt es da so
Aufbewahrungstipps? Also ja, gefütterte Innenhüllen, PVC-Außenhülle, das ist Standard schon ewig, weil die Platte dann nicht mehr so schrabt. Natürlich bei den, kommt wieder Macke Kaiser durch. Bei den bei den ganzen bunten Platten, die höre ich mir ja nie an, die stelle ich aber so in den Schrank. Die bleiben eingeschweißt und kommen bloß in die Hülle. Da ist mir dann auch real, ob die jetzt eine gefütterte Innenhülle haben oder nicht, weil die mag ich sowieso nicht auf.
Da habe ich aber zum Beispiel letztens mal gesehen, da hatte ein Kollege von mir, der hatte die bei sich, hatte auch irgendwo so Sonne, ich glaube, das war irgendein Celtic Frost oder sowas, in seiner Box stehen. Gut, das war jetzt ein Exemplar, was er jetzt sozusagen von Festival zu Festival gefahren hat. Was ich aber interessant war der Umstand, dass eben diese Einschweißfolie, die da drum war, einfach irgendwann zu dehydrieren anfing und dann kleiner wurde. Die Ecken sozusagen schon so eingezogen waren. Ich meine, guckst du ab und zu mal nach, ob deine Platte nicht mittlerweile auf Fusselgröße zusammengeschrumpft
ist? Ich glaube, dass das hier drinnen nicht passiert. Ich lass diese Einschweißfolie, wenn sich das macht, wenn es kein Gatefold ist, dann lass ich die auch manchmal drum, vor allen Dingen, wenn Aufkleber drauf sind oder irgend so ein Scheiß. Dann wird die nur aufgeritzt an der Seite, da wird die Platte rauskriege und dann kommt die PVC-Hülle kommt dann auch trotzdem noch mit rum.
Ja, das ist verständlich.
Ja, und dann natürlich, um dann den ganzen Spaß zu schützen oder sowas, brauchst du vernünftige Bürste, vernünftige Plattenspieler, Nadel sollte ab und zu mal gewechselt werden.
Ja.
Und
Ja, das ist also im Grunde sind es ja wirklich die Standards, weil es gibt ja da auch welche, die sind ja so, ne, diese Audiophilen, die dann irgendwo sagen, ja, ich muss irgendwie so einen Teller aus, keine Ahnung, 16 Karat Gold haben und dann Anlage für wenigstens 20.000, sonst hörst du ja nicht, was gemacht wird.
Ja, das mag sein, dass die auch gut sind oder sowas, aber da kaufe ich mir lieber Platten für.
Ja, das kenne ich. Genau, ne? Also ich habe auch irgendwie, das war auch immer so mein Ding, dass ich immer gesagt habe, also Equipment, also nicht so, dass die Platte Schaden nimmt, aber jetzt musst du da auch nicht, weil, wie gesagt, was ist ja nicht jetzt so, dass man jetzt, keine Ahnung, Beethovens Neunte hört und das dann so in einer japanischen Audiophilpressung, die er sich nach Hause holt, sondern es sind, wir reden ja immer noch vom Metal. Ne? Ja. Und,
also der soll auch gut klingen und ich habe jetzt zwar so eine Platten nicht, aber hier sowas mit Orchester und sowas gibt es ja auch im Metal-Bereich. Und wenn die natürlich gut klingen und gut austariert sind, dann macht sich wahrscheinlich auch eine super Anlage bemerkbar. Aber habe ich halt, wie gesagt, ich sehe zu, dass mein Plattenspieler so steht, dass er nicht hops, wenn ich hier durch den Raum rolle. Ja. Und alles andere, vernünftige Boxen, Stereo-Boxen, vernünftiger Verstärker und alles ist schick.
Gibt es dann irgendwo so ein Album, wo du sagst, da hat irgendjemand definitiv verkackt, als er das Ding quasi für Vinyl, also auf Vinyl rausgehauen hat, wo du sagst, so das Ding ist definitiv, da gibt es kein vernünftiges Master, das klingt einfach nur schrottig, kannst du dir quasi nicht anhören.
Bestimmt, fällt mir jetzt aber keins ein.
Ja, ich hab nämlich, mir kam gerade so dieser Gedanke, weil ich nämlich, Ernsti, der hat mir vor, ach, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, glaube ich, hat er mir irgendwo hier so Bozum Demo LP in die Hand gedrückt. Die hat er irgendwo in Potsdam gekauft gehabt. Unter der Hand, versteht sich, klar. Und kam damit an und sagt so, Mensch, hier, Gerald, guck mal hier, alles Gute zum Julfest. Und ich sag so, oh Mensch, Digga, du, freue ich mich natürlich, klar. Ich bin aber auch massiv gespannt, wie das klingt, ne, weil die ganzen Bozum-Erstaufnahmen so von Anno Dunemals, da hört man ja nicht so viel Gutes für, auf jeden Fall nichts von Audiophilen. Jedenfalls ich das Ding nach Hause getragen und ich habe das in meinem Leben noch nicht, klar, ne, dass er mir das geschenkt hat und er hat mich so, super gefreut drüber, aber zum ersten Mal habe ich eine Nadel aufgelegt und habe gesagt, jo, da hat definitiv jemand einfach einen Casio-Recorder neben das Original-Tape-Deck gesteckt, hat das laufen lassen und mit allem, mit dem Leiern, mit dem Knacken, mit allem, was dieses Tape eigentlich ursprünglich mal hatte, das war ja wirklich im Original, waren es ja irgendwie Demo-Tapes, hat das hier jemand auf eine Platte kopiert. Ich habe gedacht, so Freunde, also ich meine, der Name verkauft sich natürlich, aber in dem Moment habe ich gedacht, sag mal, Standards, also wenigstens so ansatzweise, kann das sein? Weißt du, weil
also das hast ist, du ja oft. Das, ne? Also wenn du, wo du das gerade sagst, also ich habe ja auch ein paar Demos von irgendwelchen auch relativ bekannten Bands, so wie Grave, Dismember, Tralala, hast du nicht gesehen? Die habe ich aber auch bloß da, weil halt geile Bands sind. So was hörst du denn auch bloß einmal? Und stellst das weg, weil das macht keinen Spaß, das öfter zu hören. Zumal sie die meisten Sachen, die sie auf Demo haben, ja, dann auf ihrem ersten oder zweiten Album sowieso verwurstet haben.
So ist es. Und dann meistens natürlich auch in einer deutlich besseren Version.
Ja, ja. Also, wo ich natürlich so eine Problematik auch habe, sind bei meinen ganzen Maiden-Bootlegs, das sind halt auch Sachen, die sind für mich, die stehen für mich, die, das liebe ich. Liebe diese Platten, die sind super aufgemacht, die sind, keine Ahnung, auch wahrscheinlich, wenn hier der Ron Smallwood vorbeikommen würde, würden sie mich wahrscheinlich verhaften und dreimal lebenslänglich in den Knast stecken. Aber die Singer sind natürlich auch von irgendwelchen Leuten mit dem Handy oder mit damals in der 80er Jahre mit irgendeinem Walkman oder was auch immer Diktiergerät aufgenommen worden. Also je nachdem, wo sie standen haben und wie stille sie das Ding gehalten haben, kann man sich die Sachen anhören. Oder man hat dann halt diese Schwankungen drin, hoch, runter oder wenn einer hochhopst oder weiß der Geier was.
Wenn du mal ein Stage teilweise ins Genick kriegst bei der Aufnahme. Ja, aber ich kann es mir vorstellen, aber das ist ja das Ding, weißt du, das ist auch, ja, also ich verstehe natürlich die Maniacs, die dann tatsächlich sagen, so, weißt du was, das ist eine Band, die bedeutet mir persönlich unglaublich viel und deswegen will ich wirklich auch jeden Schnipsel, Audioschnipsel, den ich dann in die Hand bekomme, auch mir am liebsten nach Hause in den Schrank stellen. Aber manchmal ist es eben auch derartig offensichtlich, dass es sich eigentlich um reines Cash-Grab-Ding ging oder handelt, ne, und dass irgendjemand hier tatsächlich mit einer Band, an der er keinerlei Rechte hat, einfach mal so ein bisschen Patte machen will. Ist das etwas, was für dich dann auch eine Rolle spielt? Oder sagst du dir einfach, Bootleg ist Bootleg und das sind so die Mechanismen, die da einfach am Werke sind, das sind keine lizenzierten Produkte, ne?
Na, wie gesagt, also bei Bootlegs sind es bei mir bloß, ich habe bloß Main Bootlegs. Also ich habe glücklich nichts anderes. Und wenn denn, fällt mir jetzt, also auch nicht bewusst gekauft, aber da habe ich sie mir halt gekauft. Ja, die waren überteuert, 100%ig. Aber das ist meins.
Ist es denn so, dass du dir da in dem Moment auch sagst, so, ja gut, ein Bootleg, da hat natürlich dann im Endeffekt die Band so rein ja nichts von.
Naja, aber bei denen ist mir egal. Also die,
sehr schön.
Also die, weiß ich nicht. Also ich glaube, das kann die ja nicht interessieren.
Ja, nee, rein finanziell natürlich nicht. Es sei denn, du willst noch mehr haben. Also Cash of Cash, wenn du oben drauf willst. Ne, ist schon richtig. Aber du würdest normalerweise nicht irgendwo hingehen und sagen, ich nehme jetzt, sagen wir mal, von einer kleineren Kapelle irgendwo das garantierte Rip-Off-Produkt. Nee, und,
auf keinen Fall. Also denn jetzt in der ganzen Corona-Zeit habe ich immer zugesehen, dass ich kleinen Bands hier, vor allen Dingen hier in Deutschland, ob ich sie kannte oder nicht, ob ich irgendwas von denen gelesen habe, ob das hier, weiß ich, das war letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, Irrtum, habe ich irgend so eine Black-Trash-Kombo aus, ich weiß nicht, irgendwo aus dem ehemaligen Westen, habe ich mir eine Platte geholt oder hier von Vivictus, die CDs und die Platten von Bitchhammer, da wo mir das hier, die Human Ring, Purgatory, die werden sowieso gekauft, wisst ihr, weil das mag ich, ich unterstütze auch ja den Underground.
Ja.
Und da will ich nichts umsonst haben. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich mal irgendwo hingehe und die Leute kennen mich und drücken mir mal eine CD oder sowas in der Hand, dann freue ich mich oder fühle mich geehrt, aber ich zahle eigentlich immer gerne meinen Eintritt und kauf mir auch meine Platte und dafür trinke ich lieber mit den Musikern zusammen Bier. Ende.
Das ist richtig so. Ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, okay, eine Selbstverständlichkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so eine Eigenart, die, ja gut, ne, da könnte man jetzt diskutieren, ob dann ab und zu dann wirklich auch mal so vom Jungvolk dann jemand ranwächst, der dann tatsächlich irgendwo dieselbe Attitüde pflegt und sagt so, ja, so und so kannst du laufen, aber man hat schon irgendwie das Gefühl manchmal, dass das einfach nur so ein reines Konsumieren ist und dass dann ganz selten irgendwo tatsächlich diese echte Wertschätzung, die, ja, ne, du, wenn das einer weiß, dann jemand auch aus deinem Berufsfeld, weißt du, dass echte Wertschätzung eben auch oft gleichbedeutend ist mit der Kohle, die du in die Hand bekommst, weißt, weil du eben tatsächlich einfach dann eben auch sagen kannst, gut, ja, na, Idealismus in allen Ehren, aber wenn ich zum Beispiel mir keine neuen Aufnahmen bezahlen kann oder mir neues Equipment nicht ranholen kann oder, sagen wir mal, der Bass irgendwo eigentlich im Grunde schon sein drittes Leben hinter sich hat und eigentlich ausgewechselt werden muss und du kannst es einfach nicht, weil irgendjemand sagt, weißt du was, ich lade den Scheiß runter oder ich höre mir bei YouTube an und das war's dann auch. Ja, das ist eben das Ding. Also man wünscht sich natürlich oder man neigt sich dazu, dass man irgendwo sagt, ja, Leute, denkt darüber nach. Es ist eben nicht so, dass irgendwo einer zu Hause im Kinderzimmer sitzt und alles mit dem PC macht, sondern oft genug sind da mehrere Existenzen hinter, die dann irgendwo, wenn sie nicht davon leben, aber zumindest einfach nur deswegen weitermachen können oder sagen wir mal, nur deswegen besser werden können, weil tatsächlich ab und zu auch mal einer ihnen ein paar Euro rüberwachsen lässt für ihre Tonträger. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der mir im letzten Jahr, speziell im letzten Jahr, auch so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, weißt du, weil diese, gerade so in Zeiten, wo du dann irgendwo viele Dinge einfach nicht mehr als Selbstverständlichkeit hinnimmst und dann bemerkst, okay, da hängt oft ein bisschen mehr dran und dann hast du ja eben zum Beispiel Konzerte, die dann als Einnahmequelle einfach wegbrechen, umso wichtiger wird die ganze Sache im Endeffekt. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, aber es ist ja Fakt. Es ist ja wirklich Fakt. Ne? Und man freut sich natürlich, ich meine, ich jetzt als Labelbetreiber, ich meine, also in dem kleinen Rahmen, den ich da irgendwo beacker, hat das ja gemerkt, dass zum Beispiel irgendwo auch Umsätze so ein bisschen leicht nach oben gegangen sind, weil irgendwo Leute gesagt haben, das Geld, was ich jetzt nicht auf dem Festival ausgeben kann, gebe ich jetzt bei dir aus. Das ist immer schön zu sehen. Aber im Endeffekt, ja, ne, wenn es dann bei der Band selbst landet, wenn zum Beispiel du irgendwo bei der Band selbst auch bestellen kannst, ich würde das immer generell, deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der sagt so, ich habe jetzt irgendwie keine Label-Bandcamp-Seite. Wenn ihr irgendwo, die meisten Bands haben eine, wenn sie digital ihr Album vertreiben wollen, dann sollen sie es machen. Davon will ich auch nichts sehen, weil das ist ihr Zeug, ihre Musik. Und ich will jetzt auch irgendwie da jetzt nicht noch irgendwie meinen Teil vom Kuchen abhaben, weil das ist irgendwie assi. Dafür bewegen wir uns ja eben nicht in Pop-Bereichen, weißt du, wo jeder irgendwo noch mitverdienen kann oder will, sondern eben in diesen kleinen Bereichen. Das ist irgendwo nachvollziehbar. Ich wollte dich nochmal fragen, du hast ja vorhin, ich hatte ja irgendwie auch immer so diesen Punkt, den ich so auch in Bezug auf meine eigene Sammlung irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Und was jetzt viel heutzutage, wir haben ja vorhin schon über so Splatter-Vinyls und ähnlichen Scheißdreck gesprochen. Also so Sachen, die offensichtlich nur darauf ausgelegt sind, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie sieht's denn so generell so mit Sondereditionen und Boxsets und ähnlichem bei dir aus? Ich meine, gibst du, ist das was, wo du sagst, nehme ich auf jeden Fall mit? Ist das was, wo du sagst, wenn jetzt, sag mal, das Promo-Bild da möglichst viel Schnokes irgendwo anzeigt, dann hole ich mir das, weil ich schon immer mal irgendwo einen Untersetzer oder ein Feuerzeug oder einen Wackelkopf oder irgendwelchen Scheiß wollte? Oder ist das was, wo du sagst, so, pass auf, ich habe die Alben einzeln alle da, was soll ich jetzt nochmal irgendwo so ein Ding, und ich brauche auch keinen Stick hier, wie letztens bei dieser Creator-Box, ja, wo dann irgendwo das ganze Album nochmal, oder die ganzen Alben dann nochmal in MP3-Format mit drauf sind. Wie stehst du dazu, dieser ganzen Sache? Ist das für dich auch so ein Cash-Grab-Ding, oder sagst du, das hat so seine Wertigkeit oder auch seine Berechtigung?
Also ich habe so über einen Daumen gepeilt vielleicht 21 Boxen oder sowas. Und hab mir die Dinger auch nur deshalb gekauft, wegen den Platten da drin, wegen nichts anderes. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich habe so eine Agnostic Front Box, da sind lauter Pictures drin, da ist zum Beispiel so eine Slipknot drin hier für einen Plattenspieler.
Ja,
kann man, muss man nicht. Ich habe eine, reicht mir, die wird wahrscheinlich noch drauf liegen hier, meine von Venom, bis ich irgendwann mal ins Gras gebissen habe. Also kann man machen, ist in Ordnung. Dann habe ich eine von Enslaved, da ist irgendwie ein Cappy drin, das ist für einen Kinderkopf.
Ah. Ja, die hast du, die Box. Ja, das legendäre Ding von Viva Hate oder wie das Scheiß-Label hieß.
Mit Gürtelschnalle und Tape noch und sowas. Also die Gürtelschnalle passt auch nicht, weißt du? Also der kriegt den Knubbel nie durchs Loch. Also
aber du hast es versucht, sagst du.
Ja. Aber ich habe mir das nicht deshalb gekauft, sondern ich wollte die Platten einfach haben. Nochmal so in der Reihenfolge. Und ansonsten, die Boxsets, die ich sonst habe, da sind auch nur Platten drin.
Ja.
Also ich habe wo diese Swedish Death Metal rauskam, dieses Buch, das gab's ja in so einem Karton drinne mit CDs. Und dann ein Jahr später oder so, kommt der ganze Murks nochmal ohne Buch, aber dafür mit vier Platten raus.
Ja. Das war auch Verarsche hoch 10.
Ja. Die habe ich jetzt Bedi hier zu stehen.
Ja, ich habe auch nur die erste Version, weil ich gesagt habe, ihr könnt mich am Abend besuchen hier, von wegen gleich nochmal. Ein Jahr später kommt ihr mit Vinyl, nee, ihr könnt mich mal. So, richtig. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, ja.
Nee, ansonsten mache ich mir da, ich kauf nicht unbedingt viele. So, letzter war das Unleashed-Box-Set, wo die ganzen Platten da von Centimedia oder weiß ich, wo die da damals aufgenommen haben.
Ja.
Die habe ich mir dann bloß in den Schrank gestellt, weil da sein musste. Und ansonsten gucke ich nicht darauf, dass da extra Sachen drin sind. Also, und wenn mir die Dinger zu teuer sind, also wenn sich das nicht rechnet, ich gucke immer, ich rechne immer nach Vinyl, was Vinyl da drin ist, wie teuer das sie machen. Und wenn ich, sag mal, auf eine Platte mit 20 oder 25 Euro komme, dann sage ich, ist in Ordnung, ansonsten bin ich raus.
Sonst bist du raus. Also es ist auch nicht so, dass du jetzt dich von solchen Sachen irgendwo da, ja, wie zum Beispiel, du hast gerade gesagt, dieses Schwachsinn Space Cap oder eine Gürtelschnalle dann irgendwo beeindrucken lässt.
Nee, ach, um gar nicht, wusste ich gar nicht, wo ich das die gekauft habe, dass das da drin ist. So. Das zeigt dir erst gesehen, ja, wo ich die Holzkiste da aufgemacht habe.
Ja, ich musste, ja, das hast du eben auch ganz oft so, dass in letzter Zeit ist mir das auch so aufgefallen. Ich meine, Boxsets, ne, werden gern gemacht, werden gern genommen und
aber ganz um den Preis, guckst du rein. Um den Preis dann nachher zu rechtfertigen, hauen sie da noch was drin und da noch was drin. Und
vor allen Dingen, du sagst es gerade selbst, ne? Gürtelschnalle und so ein Schnulli, erstens nutzt du sie in der Regel nicht. Zweitens habe ich noch nie eine, oder könnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand irgendwo auf Konzert sagt, oh Mensch, du, tolle Gürtelschnalle, lass uns Freunde sein.
Nee, also und, ich hab das Ding extra rausgefummelt und wollte mir die an Gürtel machen. Passt nicht, warte. Kriegt entweder den Gürtel hier durch und wenn dann kriegt es der Knubbel vorne so groß, dann müsste ich mir so ein riesen Loch in den Gürtel machen, damit das hält. Und wenn ich die mal wieder abmache, dann rutscht mir die andere Schnalle wieder raus. Das ist völlig Murks. Nee, deswegen liegt die da drin und bleibt da.
Ich habe auch gehört, dass die Pressung an für sich auch nicht so geil gewesen sein soll. Also, was hast du, kannst du dazu was sagen?
Also, muss ich ehrlich sagen, ist schon so lange, dass ich die gehört habe, weil mittlerweile hat mir dann die ganzen Platten dann auch nochmal separat gekauft. Und hab die eh mal durchgehört. Das war nicht schlimm. Das drin sind ja keine richtigen Cover, sind ja halt nur schwarze Cover, glaube ich.
Ja.
Oder haben die richtige Cover? Ich wüsste jetzt ja nicht. Nee, die Mayhem.
Du, die hat noch diese Halbcover, glaube ich, mit bunten, also unterschiedlich bunt vorne eingefärbt, glaube ich.
Kann sein.
Sah auch maximal scheiße aus, ja. Mhm. Ja.
Naja.
Ja, aber ich habe. Naja. Nee, völlig in Ordnung. Das sind auch so Sachen, wo ich dann immer, also ich, wie gesagt, ich muss ja auch immer so ein bisschen Ohrenmasse haben, um zu gucken, was der geneigte Fan irgendwo so gerade hört und kauft und gerne hat und so weiter.
Aber es muss ja ein Markt da sein, sonst würden sie Scheiße ja nicht machen. Es müssen ja genug Leute da sein, die das kaufen.
Du, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade speziell diese Dinger eigentlich im Grunde, also gerade so mit diesem, mit dem zusätzlich, also mit der, ich sag mal, mit dem Größerwerden von Social Media auch einfach eben so diese Veröffentlichung, die in erster Linie eigentlich nur so eine Art Präsentationswert haben, auch angezogen haben. Das heißt also, ich hau Sachen raus, damit sie andere Leute zeigen können. Nicht damit sie hören können, sondern damit sie zeigen können und damit angeben können. Und ich finde das eigentlich irgendwie, ist das, ja, besorgniserregend. Ich meine, es gibt manchmal so wirklich so Boxsets, wo ich sage, dass jeder einzelne Platte irgendwo gemastert worden, dann haben sie schweres 180 Gramm Vinyl genommen, dann hat es jede einzelne Platte nicht einfach nur so, weil das gibt's ja auch so, hier so ein Schmutz habe ich auch gesehen, da stecken die alle in generischen Covern, in solchen, ich sag jetzt mal bedruckten Schwarzhüllen, die dann auch wirklich so flapsig sind, und dann haben sie die eigentlichen Cover-Artworks als 12 Zoll Pappeinleger mit reingelegt. Ich meine, was soll ich das? Soll ich da quasi wie so durch so eine Akte durchblättern, während ich die Platte höre? Ich meine, was soll die Scheiße? Macht's oder macht's nicht, weißt du?
Ja, ja.
Und wo ich ganz oft denke, so Leute, das ist Fanverarsche. Ne, entweder, wenn euch das zu teuer ist, die Dinger irgendwo jetzt, es muss ja nicht so, es gab ja so diese legendäre Emperor-Box, wo sie dann da die gesamte Diskografie reingezwetscht haben und die dann irgendwo bei, weiß ich hier, 700 Euro oder sowas lag. Ne, wo ich gesagt habe, Freunde, für wen zum Teufel macht ihr das eigentlich? Macht vernünftige Einzelveröffentlichung, sodass man quasi auch die Leute sagen, die zum Beispiel sagen, das erste und das dritte Album sind geil, das zweite braucht ein Toter, braucht kein Mensch. Und das ist dann auf die Art und Weise machen, weil ich meine, vielleicht bin ich da wirklich auch so ein bisschen alte Schule, dass ich denke, eigentlich im Grunde hat man sich ja auch so ein bisschen dieser Musik auch irgendwie zugewendet, ähnlich wie beim Punk zum Beispiel, wo ähnliche schizophrene Abläufe teilweise stattfinden, wo ich dann immer wieder höre, dass, oder es gibt ja bei Discogs diese Auflistung, die hast du vielleicht auch schon mal bekommen, so die teuersten verkauften Platten im Mai oder März oder weiß ich was, so. Ab und zu klicke ich da mal so durch und dann hast du so die klassischen Standards drin, dann auf dem Platz 1 ist meistens irgendeine Jazzpressung voll aus den 50er Jahren, dann hast du ab und zu auch mal was von den Beatles drin oder von Led Zeppelin. Und dann kommst du aber immer wieder, hast du immer wenigstens zwei Plätze, die entweder von Black-Metal-Platten oder von Punk-Platten belegt werden.
Auf jeden Fall.
So, und wo ich dann sage, wer zum Geier da draußen gibt 1200 Euro erstmal für eine Punk-EP aus, für eine klassische 7 Zoll, und zweitens, ich meine, auf der einen Seite soll die Ausgabe, vielleicht rechtfertigt er sich das ja selber so, das heißt, also ich habe dieses Genre so unglaublich lieb, dass ich dann irgendwo jetzt dieses Geld dafür ausgeben will. Ja, und auf der anderen
Nostalgie.
Seite... Ja, richtig, nostalgiemäßig. Und dann auf der anderen Seite denkst du dir aber, ich mit meiner Handlung selbst widerspreche ich ja heute allem, was, wofür diese Szene steht.
Naja, weißt, aber das sind dann aber vielleicht auch Leute, die in den 80er Jahren vielleicht mal Punker waren und jetzt Anwälte oder sowas. Und
ja, aus, mit Sicherheit sogar.
Aus Sucks und Dallerei, weil das Portogeld locker sitzt, sich mal schnell für ein paar hundert Euro da so eine Single kaufen.
Das Kranke an der Sache ist ja eigentlich, ich meine, du hast natürlich klar, so genauso wird es passieren. Ne? Ich meine, da müssen wir uns nicht vormachen. Das sind Leute, die tatsächlich irgendwann mal ihre rebellische Phase hatten und mittlerweile irgendwo, keine Ahnung, in Immobilien oder in weiß ich was machen und sich die Scheiße einfach leisten können. Aber ich meine, schon allein der Umstand, dass du, sagen wir mal, für eine Platte, die sagen wir, für ein Genre essentiell ist, die Preise auch durch das eigene Kaufverhalten derartig hochtreibst, dass jemand, der vielleicht, sagen wir mal, aus den richtigen Beweggründen oder aus der wirklichen Faszination für das Genre einfach gar keine Chance hat, irgendwo an so ein Stück ranzukommen oder so ein bisschen so ein Stück Realgeschichte irgendwo sich zu holen, einfach weil irgendwo so ein Ding 1,2 oder 1,3 kostet, wo ich dann ganz oft sage, so Leute, also ich meine, ne, überlegt euch doch mal eigentlich, warum auch im Black-Metal-Bereich, aus welcher Intention irgendwo das Ganze angeschoben
das
wurde.
Ja, das ist unglaublich, ne? Was die Platten jetzt manchmal so alle kosten. Wenn ich da durch Discord sehe, da schlackern mir die Ohren. Also immer, wenn es Originalpressungen sind.
Ja, ja, klar, aber es ist ja auch so, dass ich jetzt mittlerweile auch, ja, zum Beispiel hier, ich habe letztens wie heißt sie denn? Atlantean Codex, das letzte Album von 2018. Irgendwie habe ich bei Mediamarkt geschossen. Ich habe da vor 2 Jahren, als das Ding rausgekommen ist, bin ich reingegangen in den Laden und dachte mir so, okay, es ist eine Doppel-LP und die hat ein Booklet drin und ist alles easy peasy und guck da rein und sehe das Ding da für 39,99 stehen. Und ich sage, Freunde, mit welcher Berechtigung denn eigentlich? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Major-Label im Hintergrund, Wahnsinn in unserem Bereich noch relativ groß, aber ich habe gesagt, wie und warum und weshalb? Ich habe das Ding ja dann irgendwo, jetzt habe ich sie nach Hause getragen, weil sie dann irgendwo auf die Hälfte reduziert hatten und ich gesagt habe, gut, für 22 packst du sein, aber du hast ganz eben oft auch den Fall, dass du nicht logisch nachvollziehen kannst, wie sich dieser Preis zustande kommt. Ja. Ich meine, wenn du dann irgendwo, keine Ahnung, ein Maiden-Box-Set hast mit 3 LPs drin, das Ding kostet 60 Euro, dann weißt du, dass da auch wirklich noch eine gute 100 Leute dran mitverdienen müssen, damit sich das Ding rechnet.
Ja, ja.
Aber in dem Fall, ganz ehrlich, und da würde ich mich doch wahrscheinlich irgendwo immer eher fragen, wem nutzt das Ganze oder für wen mache ich die Sachen? Und nicht etwa wie kann ich den größtmöglichen Reibach machen? Weil das sind so Sachen, wo ich ganz oft das Gefühl habe, das wird vergessen.
Ja,
das wird einfach vergessen.
Das ist halt so, dass egal wo, wollen oder müssen halt Leute Geld verdienen. Wa? Die Ehen machen das immer noch aus Einstellungsgründen. Die anderen sind einfach bloß noch Geldverdiener. Und da ist es Wurst.
Das ist ja das Ding.
Ne? Ich habe hier so ein schönes Beispiel, ohne bei mir hier rumzuliegen. Das ist hier
vor
die Hunde. Das ist so eine Grindcore-Kombo aus Passau oder weiß der Geier, wo die herkommen. Hm. Die machen alles alleine. Alles. Und das Geile jede Platte, jedes Cover ist ein Unikat. Die gehen auf den Trödel, kaufen sich für 50 Cent hunderte von Platten und dann werden die noch mal ein bisschen bemalt. Mit vorne mit Logo und Plattenname, hinten noch ein bisschen mit was für Lieder drauf sind. Und dann habe ich hier zum Beispiel Freddy Quinn.
die hast du mir gezeigt, ich erinnere mich, genau.
Auf dem Plattencover. Und die machen alles alleine, da verdient keiner was, außer die Band. Und selbst die Scheibe hier hat keine 20 Euro gekostet.
So wie ich sie gekriegt habe. Ja, das ist so dieser klassische DIY-Ansatz, weißt du, wo du dann tatsächlich, wo Leute sich dann wirklich noch hinsetzen und per Hand irgendwo falten, legen, malen, tun und so, weißt du. Und ja, also das ist genau der richtige Ansatz. Aus diesem Grund sollte ja zum Beispiel, also klar, ne, wenn man die Musik jetzt mal außen vor lässt, weil der Gestaltung eigentlich darum sollten oder deswegen sollten Sachen so gemacht werden. Aber du hast eben ganz oft auch den Punkt, wo du sagst so, da fängt es dann eben an. Ne? Du hast auf der einen Seite diese tollen Editionen, die alle handgemacht sind, wo du weißt, da hatten sie jede einzelne Version irgendwo wenigstens einmal in der Hand, also die Band selbst. Mhm. Und dann gehen sie los damit und verkaufen die und dann hast du ratzbatz irgendwelche Kojoten da, die dann sagen so, ja, gebt mir mal 40 dafür. Ne? Und das ist das, was so krank ist, ne? Ja, ich verstehe es nicht. Ich kann's. Ich meine, klar, ich verstehe es schon. Ich meine, jeder versucht irgendwo seinen Schnitt zu machen. Das ist schon nachvollziehbar.
Ja, ist richtig. Ja. Aber irgendwie ist das Sammeln und das Musik hören im Gegensatz zu dem Verkaufen irgendwie im Hintergrund so ein bisschen gerutscht, sondern etwas. Also sicher war das alles jetzt die letzten 10 Jahre beschissen für alle, die was verkaufen mussten, obwohl online hing ja immer noch so ein bisschen. Aber die Leute, die eben mit ihren großen Ständen auf Veranstaltungen stehen, die Bands selber und so weiter, sicher ist das alles beschissen gelaufen. Aber das rechtfertigt für mich immer noch nicht, Sachen hier richtig, jetzt richtig in eine Abzocke zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder sowas. Irgend so ein lustiges Konzert, was sie jetzt hier im Nachhinein irgendwann im September veranstalten wollen, mit Thunder Mother aus, weiß ich, wo die herkommen, Skandinavien da oben irgendwo. Und dann drei Coverbands hier, Maiden, Priest und noch irgendeine. Also vier Bands und Eintritt kostet 99 Euro.
Was?
Und fragt mich auch. Und keine Ahnung, limitiert auf 125 Leute, ey, dann sollen sie das stecken lassen? Da hat da keiner was gewonnen. Wer rennt denn? Also selbst wenn ich ausgehungert bin, also da renne ich doch nicht für einen Huni dahin und da müsste mir ein Fuß fehlen. Und das auch noch öffentlich zu promoten. Ich dachte, ich fall vom Glauben ab, wo ich das gestern gelesen habe.
Aber du sagst da was sehr, sehr Wichtiges, weißt du, weil im Bezug, also du sprichst ja gerade von einem Konzert, das quasi überteuert irgendwo angepriesen wird und wo dann so ein kleiner exklusiver Kreis nur mit angesprochen werden soll. Das hast du ja tatsächlich also auch im Tonträgermarkt genauso, dass man ganz oft das Gefühl hat, hier soll nur noch ein kleiner exklusiver Kreis angesprochen werden und ganz oft wird dabei eben vergessen, wer tatsächlich irgendwo, sagen wir jetzt Band XY, zu dem Status gebracht hat, in dem sie sich jetzt befinden. Und auf den einfachen Fan, derjenige, der das ganz klassisch macht. Ich habe meine Lieblingsband, ich hole mir die Platte, ich bringe sie nach Hause, ich höre sie mir an, ich freue mich und wenn es irgendwo ein Konzert gibt oder sagen wir mal irgendein Niki oder sowas, dann hole ich mir das oder dann gehe ich dahin. Und so kannst du ja auf die Art und Weise, kannst du gerade so speziell im Black Metal oder im Black Metal nicht hier, im Metal-Bereich, weißt du, kannst du über Jahre hinweg eine ganz, ganz fruchtbares Hand in Hand irgendwo kreieren, weißt du, wo sollte sagen, so weißt du was, ich stehe einfach auf deine Musik, ich kaufe die garantiert, wenn du mir was Neues lieferst und so weiter und die Band sagt, gut, ich schreibe gute Musik, das ist dann mein Teil der Abmachung und so können wir Hand in Hand irgendwo uns Künstler, als Künstler und Konsument einfach, ja, jahrzehntelang bewegen, das ist überhaupt kein Problem, aber diese Verarsche, die dann oft einfach stattfindet, weißt du, wo du dann so merkst, so jetzt haben sie einen gewissen Status erreicht. So, und jetzt muss dann tatsächlich noch mal ein bisschen was mehr abgepresst werden. Es gibt ja Fälle, da passiert das organisch, weißt du, wo du dann so merkst, so ja, ne, wahrscheinlich wäre Deutschland das prominenteste Beispiel wirklich Rammstein, dass du sagst, so die damals irgendwie ganz klassische CDs verkauft und ja, ich habe irgendwo auf dem Flohmarkt auch mal von der ersten dann auch mal Picture-LP, die dann auch schon offiziell ein Bootleg war, noch irgendwie mitgenommen und habe mich dann auch in Keks darüber gefreut. Und da hat sich ja auch so eine Veränderung stattgefunden. Da hast du so hier so Fans wie unseren Manuel zum Beispiel, der dann sagt: So, ich bin wirklich seit der ersten Stunde dabei, für mich ist das was ganz Elementares. Ich liebe diese Band einfach. Und dann hast du aber auch die für 400 Euro Räuchermännchen von Rammstein kaufen. Wo du sagst: So, Freunde, was soll das? Ganz ehrlich. Und ja, also es ist ja eine Sache, musst du ja nicht kaufen, das ist ja richtig. Da kann ja auch jeder sagen, ist so. So, aber ganz oft hast du den eben doch so, dass die dann ganze Standard-Edition, ja, wir haben vorhin von gesprochen, klassische Doppel-LP für 40 Euro oder 50 Euro teilweise.
Ja, ja. Und jetzt was soll der Scheiß? Die Nachpressung von den ganzen restlichen Alben, die sie rausgebracht haben, ja auch.
Ja,
die eben sind ja alle über 30 Euro oder weiß ich, um die 30 Euro.
Richtig, und was, ich meine, was soll der Scheiß? Ich meine, das ist doch. Die Leute, denkst du etwa, dass das, keine Ahnung, hier Lieschen Einfalt irgendwo, ne, Bürokraft irgendwo, die, sagen wir mal jetzt irgendwie Rammstein, sagen wir mal, als Beispiel für das Event, da musst du hin, ähnlich wie es zum Beispiel im Metal-Bereich Wacken ist, wo einfach dieser Original-Spirit schon gar nicht mehr vorhanden ist, dass die dann irgendwie in den Laden geht und dort die Platte kauft? Ich meine, als Band würde ich mich doch tatsächlich auch schämen. Ich meine, klar, du hast nur so und so viel Einfluss darauf, speziell wenn du eine gewisse Größenordnung hast. Ist alles nachvollziehbar. Aber sag mir nicht, dass die sich nicht hinstellen können und sagen können, so, wo ist die Kalkulation? Ihr wollt Vinyl machen? Okay, wie viel wollt ihr sie verkaufen? So, Doppel-LP, Herstellung kostet so und so viel. Dann machst du jetzt, so keine Ahnung, mal 2,3 draus und dann maximal Kotzgrenze 30 Euro. Fertig ist die Laube.
Aber
und nicht nochmal 10 Euro.
Ja, ich weiß, aber wer da alles mit drinne hängt und wer wem was sagt.
Ja,
und
ja,
ich glaube,
ja
die recht, erfahren zum Schluss erst, dass sie hier Räuchermännchen angeboten kriegen und Schlüpper und ja, also ich denke mal, diese Dildo-Sache damals da in dem euren Koffer, die werden schon noch abgesprochen gewesen sein.
Das glaube ich auch, ja.
Die hab ich für meinen Neffen gekauft. Alter, wie die mich angekickt haben im Laden.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Wie alt ist denn der Neffe?
Weiß ich gar nicht. Der ist jetzt auch 30 geworden oder sowas.
Oh, ein Glück. Ich dachte, wir reden jetzt von einem 40-Jährigen.
Nein. Aber auch so ein Rammstein-Fan der ersten Stunde. Und damals aber noch, also da war er noch keine 18 gewesen oder war keine Ahnung, wie alt der da war. Ich weiß nicht, wann das Ding rausgekommen ist. Was war hier im Mediamarkt und da gab es ein Ding, stand so ein Ding rum, so ein Ola-Koffer mit den ganzen Schwänzen da drin.
Ja.
Ja.
Und dann hast du eingepackt und
mitgenommen. Ja, das war auch lustig. Also,
und dann hat der Geburtstag gefeiert, so mit Omi und Tante und packt das Teil aus.
Nein, das war ja vorher abgesprochen. Ja, nee.
Ach so, ich dachte schon, du hast
aber jetzt. Aber ist schon manchmal jetzt lustig beim Einkaufen, vor allen Dingen, wenn die Plattencover so lustig sind. Und hier, ich habe ja einen Spezi im Mediamarkt, der mir dann ab und zu mal ein paar Platten besorgt, wo ich mich dann nicht krumm machen muss. Und dann war ich mal mit der Autopsie, mit der Shit Fun, auch mit dem Originalcover. Und steht da an der Cover traumhaft. Und die zieht die da durch und kickt da so ruf mit dem Haufen Scheiße. Und ich habe sowas angegrinst.
Ja, gut, wenn du da stehst, da stellt man dir auch keine Fragen mehr.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Genau. Du, wie sieht denn das aus bei dir? Ich meine, jetzt, wenn wir mal so eine Prognose wagen wollen, sagen wir jetzt für die nächsten Jahre und so weiter, jetzt momentan ist es ja so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich auch täuschen, dass man jetzt so ein bisschen also am äußeren Rand der Bubble so langsam ankommt. Ich meine, ich habe vorhin diese eine Platte da erwähnt, die dann irgendwo 2 Jahre lang im Laden stand, bis sie dann endlich mal zu einem sagen wir mal, normalen Preis dann auch von mir eingekauft wurde. Glaubst du, das ist so ein auch so speziell so Entwicklung Vinyl, ist das so ein Ding, was Open End hat, wo du sagst so, dass wie gesagt, der Himmel ist das Ende, oder sagst du dir irgendwann jetzt ist auch mal Schluss und dann werden die Leute vielleicht auch mal ein bisschen umdenken und sagen so, greife ich lieber nicht zu oder hol mir zum Beispiel die CD, die nur ein Drittel kostet?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert, aber das kann natürlich sein. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin festgestellt, bei CDs ist es ja so, die pressen sie, die liegen einen Tag im Laden und danach kosten sie dann 10 Euro weniger. Und bei Platten ist es ja leider so, dass es eine ganze Weile dauert, bis die wirklich mal ein bisschen billiger werden. Und deswegen gehe ich auch mal gerne so auf Grabbeltische, auf Festivals, was ja jetzt gerade nicht geht. Und da findest du ja immer mal eine Scheibe, die irgendwie gerade ein bisschen billiger ist oder so. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Vielleicht haben sie irgendwann, aber der Deutsche zumindest, ist ja sehr genügsam mit allem. Und glaube ich mal, das komplett in Einbruch geht, wird es wohl noch eine Weile dauern. Hoffe ich.
Du meinst also, dass die Also du meinst jetzt, aber ich meinte jetzt mit Wegbruch nicht, dass die gesamte, dass dich hier irgendwie, dass die Pressen irgendwo
nee, ja, aber dass meine Metal-Fan eben keine Platten mehr kauft aus Gnatz.
Ach so, aus Gnatz, das ist der wichtige Punkt. Ich meine,
weiß ich nicht, ob das passieren wird. Also zumindest, sag mal, bei den Leuten, die ich kenne, die auch alle ein bisschen älter sind und die auch schon in den 80er Jahren bei den harten Metal-Freaks waren, also bei denen wird das nicht passieren. Die werden immer noch ihre Platten kaufen und ihre CDs oder sowas. Da wird passieren, was will. Die Frage ist halt, wenn, ich bin ja nur schon knapp 50 und wachsen ja immer wieder welche nach, junge Metal-Fans und auch junge Metal-Bands. Und ob die irgendwann mal die Notwendigkeit sehen, überhaupt eine Platte zu kaufen, das weiß ich nicht. Also es kann durchaus sein, dass irgendwann mal in 10 oder 15 Jahren Feierabend ist. Also zumindest im Metal-Bereich.
Ich meine, aber du glaubst, ja?
Ja, nee, erzähl.
Du glaubst, dass das eher so ein keine Preisfrage ist, sondern eher so eine demografische Sache, dass irgendwo die Hörerschaft.
Ja, das wäre ja Autofahren. Lass den Sprit nachher 5 Euro kosten, fahren sie trotzdem alle. Bei den Leuten, die eigentlich Musik lieben, die werden vielleicht andere Prioritäten setzen. Das kann natürlich sein, dass dann, wenn die Platte wirklich ohne teurer wird, wird mir vielleicht auch so gehen, dass ich dann sage, okay, jetzt bin ich raus und es wird bloß noch eine Version gekauft. Oder ich gucke vielleicht mal, dass ich nicht jede Scheibe nehme, sondern nur jede zweite.
Ja.
Also ja, verständlich. Aber das sind jetzt halt nur Mutmaßungen, weiß ich nicht. Das wird sie denn zeigen.
Das wird sich zeigen. Ja, das stimmt ja. Das wird sich tatsächlich zeigen. Also wenn ich jetzt mal eine Prognose abgeben müsste, also ich glaube tatsächlich, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, dass ich glaube, das Ende der Fahnenstange, wir nähern uns dem Ganzen. Also ich habe ja auch gemerkt, wie in den letzten 5 Jahren teilweise auch wirklich Editionen auf den Markt geschmissen wurden, wo so Standardalben dann so schon auch an einem Fuffi gekratzt haben. Mhm. Und dann war dann höchstens vielleicht nochmal eine andere Vinylfarbe drin und so weiter. Aber das wiederum wollte auch nicht so richtig pappen bleiben. Also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sagen, ja gut, da könnte ich mir theoretisch jetzt das Album und noch 3 andere irgendwo auf CD holen, bevor ich jetzt hier zugreife. Lass den Scheiß. Man wird es wirklich sehen. Ich finde es bloß, wie gesagt, ich finde, das ist so eine Stilblüte, die gerade so, auch gerade so mit diesem ganzen Splatter und Farbig-Vinyl, die so um sich greift und wo die Leute manchmal so gefühlt den letzten Strohhalm greifen, obwohl es eigentlich den Labels auch nicht schlecht gehen kann. Und wenn sie jetzt, sagen wir mal, nur eine schwarze Vinyl-Version von Album XY raushauen würden, dann würde schlussendlich wieder die Qualität des Albums entscheiden und nicht etwa welche Fuck-Edition da draußen rumkommt.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Ja, da müssen wir vielleicht auch mal wieder ein Stück zurück, ja. Ja,
also, genau. Also wie gesagt, bei mir ist das halt ein Spleen, den ich auch eigentlich keinen Bock habe, mir den abzustellen. Aber wie gesagt, wenn mir das nachher zu teuer wird oder sowas, also ich bin ja immer noch mein eigener Mensch, wisst ihr, Herr. Und das entscheide ich dann immer noch selber, was ich dafür aushebe und was nicht. Also ich habe auch meine Kotzgrenzen und wenn mir, also die Platten, auch sag mal jetzt die letzte Runde bei den Korbscheiben, das war alles in Ordnung. Die lagen alle so um die 20 Euro, meistens 17 Euro, 16 schwarze, die Auslandsdinger, die waren halt ein bisschen teurer, aber damit kann ich leben, weißt du? Ja, aber wenn die natürlich da jetzt bei Metal Blade ankommen würden und jede Scheibe, sagen wir, für 25 Euro rauskloppen würden, dann würde ich mir das dreimal überlegen. Dann habe ich sie zwar nicht alle, aber dann freue ich mich vielleicht umso mehr, wenn ich sie irgendwo mal günstig schießen kann.
Das sollte man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir da draußen irgendwo jedem, der sich dann irgendwie mit den Gedanken trägt, da auch so ein bisschen reinzufinden in diese Sammlerszene und so weiter. Es hat eben auch ein ganz besonderes, oder es kann auch ein ganz besonderes Hochgefühl sein, wenn man tatsächlich eine Platte sich, wenn einem eine Platte in die Hände fällt, die man dann tatsächlich irgendwo die Sonderedition ist oder die irgendwas Rares ist und für die man dann eben tatsächlich auch nur Normalpreis oder vielleicht ein bisschen mehr bezahlt hat.
Muss ja nicht mal eine Sonderedition oder was Rares sein. Ich freue mich ja schon manchmal, ich weiß ja manchmal, dass mir irgendwo Scheiben fehlen oder sowas. Auf die ich aber nicht, da geht nicht explizit auf Suche. Aber die fallen mir manchmal in die Hände. Weißt du? Und da freue ich mir einen Kullerkeks. Und dann im normalen Preis und dann ist gut. Und dann packe ich die ein und freue mich.
Das ist richtig. Und das ist eben das Ding, weißt du? Also ich glaube, das darf man noch nicht vergessen, dass eben, ich glaube, das kommt aber auch nur daher, wenn du wirklich irgendwo wirklich was übrig hast für die Band, weißt du? Also wenn du wirklich sagst, das ist so eine Truppe oder ein Album, die liegt mir wirklich am Herzen und dann hast du auf einmal dieses Finstere irgendwo und mehr oder weniger durch Zufall. Ja, das ist immer noch mehr, als wenn du tatsächlich ein Paket auspackst und sagst, so, jetzt habe ich jetzt irgendwie mich gerade tierisch finanziell verausgabt, aber zumindest kann ich jetzt ein Foto davon machen und hochladen. ich glaube, ja. Da müssen die Leute mal wieder so ein bisschen auch in sich selbst gehen und sich das mal so ein bisschen überlegen, was sie da eigentlich machen.
Ja. Nee, bei mir ist es, wie gesagt, ich habe ja halt hier auch nur so viele CDs und die will ich ja alle loswerden und deswegen kriege ich halt auch mal, dass ich die dazugehörigen Vinyls finde. Und wenn ich die habe, dann freue ich mich. Dann kommt so eine CD weg und dann freut sich Wolf Kaiser drüber.
Sehr schön, genau. Ja, nee, du weißt doch, ich bin immer dein erster Ansprechpartner.
Ja, alles gut, angeht. Alles gut.
Genau, richtig. Jetzt, wo wir so, ja, wir haben jetzt schon, ne, ja, haben wir so ein bisschen uns schon, ne, ja, schön verquatscht, finde ich super. Lass uns mal zum Abschluss kommen, so langsam. Was jetzt natürlich wichtig ist für uns, ist ja auch, du weißt, du kennst das, du hast vielleicht auch schon mal Rappo zu René gehört, das war, wo wir jetzt viel über die Vergangenheit und was so war uns unterhalten haben, dass wir vielleicht auch einfach mal so über so ein spontanes neues Album sprechen, das uns gerade so ein bisschen ins Ohr gegangen ist oder was wir jetzt da draußen den Leuten empfehlen würden. Hast du uns denn irgendwo auch eine Albumempfehlung mitgebracht, die du jetzt, sagen wir mal, spontan auf den Tisch legen würdest?
Also, wie gesagt, von den ganz neuen Alben, die rausgekommen sind, kann ich ja echt, also wie gesagt, die Korps sowieso, das versteht sich von alleine.
Natürlich.
Also für den Black Metaler an sich ist es vielleicht nicht ganz so interessant, aber die neue Endseeker ist echt ein Knaller. Ja. Die Mount Carcass, also super produziert, knallt ordentlich bei mir zu Hause, da wackelt die Wand. Das macht echt Spaß. Wie gesagt, für diejenigen, die eben die Die Hards, die Clean Punker hier unterstützen wollen, kann ich nur empfehlen, vor die Hunde, müsst ihr unbedingt mal nachgucken, auf Facebook oder sowas, ist echt eine coole Truppe, ist zwar Grindcore, ihr fällt vielleicht nicht jedem, aber die was hinter der Band steht, ist einfach unglaublich geil, wie die das halt, ansonsten, was soll ich sagen? Die letzte Arroganz gefällt mir richtig gut, die Morsels. Finde ich schön, dass eben auch ein, zwei Songs bei sind, die auch mal in Deutsch sind. Und alles eben halt, das ist kein großes, die Prügel, da sind zwar auch ein paar zackige Sachen bei, aber vieles auch ein bisschen in ruhiger Form. Ja, und dann, weil ich das ja wusste,
hab ich keine gewusst hast, ne?
Ja, na, dass du mich so weit fragst. Also wie gesagt, ich habe hier eine finnische Band, die heißen Nervesaw und die Platte heißt Peril. Und das ist so, ja, ist schon Death Metal, aber echt kurz und knackig. Also ich glaube, da ist kein Song, der länger als 2,5 Minuten geht.
Ja.
Geil produziert, wird überhaupt nie langweilig, geht einfach auf die Glocke. Da macht richtig Spaß. Also, wie gesagt, der Teig eh mal gehört. Hat mir hier unser Bassist, hat mir die Platte mal vor, also, er hat die irgendwo im Internet gehört, hat die mir vorgestellt. Hat einmal kurz drin gehört, hat gedacht, geil. Und brauchst dann, du? Ja, brauche ich. Hat eine Weile gedauert, bis ich die dann irgendwo im Internet gefunden habe, weil das auch kein klassisches Label war, wo man die gekriegt hat. Und dann hier so eine, das ist so eine Trash-Crossover-Kombo, die mich so ein bisschen an Power Trip erinnern, die ja nun mittlerweile Geschichte sind. Und zwar, die kommen aus Schweden, die heißen Lowest Creature. Auch ein ordentlicher Baller. Ja, also wie gesagt, ich bin ja, was mich angeht, musikalisch sehr breit aufgestellt. Deswegen halt auch von jedem was. Und die Scheibe heißt Sacrilegious Pain. Falls das mal irgendjemand interessiert.
Ja, ne, wir werden es ja, dann ist ja, machen wir ja auch immer gerne, dass wir dann sozusagen das als kleine Empfehlung zum Beispiel bei Facebook und Insta nochmal mit hochladen, sodass die Leute mal reinhören können. Auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich irgendwo, weil ich mir schon nämlich gedacht habe, ich habe dir nämlich den schwarzen Peter der neuen Sachen zugeschoben, sodass ich was Altes sagen kann. Ja, ne, weil, aber das kam auch mehr oder weniger zufällig gerade. Ich habe nämlich irgendwie durch Zufall gerade, bin ich auf irgendein Interview mit Devin Townsend aufmerksam geworden. Der wird ja dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Der hat ja nur verschiedene Projekte am Start gehabt. Das für die härtere Gangart, für den Extrem-Metal wahrscheinlich interessanteste ist ja Strapping Young Lad. Und Strapping Young Lad, da habe ich gleich, weil wie gesagt, ich habe den Dude gesehen und der gesagt so, ja, pass auf, das Album muss ich jetzt nochmal auflegen. Ich muss es nochmal jedem empfehlen, wer auch immer das draußen noch nicht gehört hat. Es ist ein absoluter Killer, das Album City von Strapping Young Lad. der absolute Wahnsinn. Also, wenn ich glaube, der wurde ja auch während der Nullerjahre und auch den 90ern mal wegen Hyperaktivität behandelt, der Typ. Das hörst du dem Album an. Aber ich bin ja ein großer Fan davon, wenn du sozusagen Chaos mit immer wieder nachvollziehbaren Strukturen durchbrichst. Das heißt also, auf der einen Seite hast du absolute Banger-Riffs, wo du sagst so, mein Gott, ist das wunderbar straight, geht das herrlich ins Ohr, da kann man richtig sauber zu abschädeln. Und dann hast du auch Momente, wo du einfach nur sagst, es ist einfach nur so eine Krachwand, die auf dich niedergeht. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann irgendwo damals die Reviews dazu gelesen habe und die Leute auch damals nicht wussten, was ist da eigentlich über uns gekommen. Ne, das war irgendwie so boah, das ist alles ein bisschen doll, nee, lass gut sein. Aber mit so ein paar Jahren Abstand und gerade wenn man es so ein bisschen im Vergleich setzt zu vielen Bands, die heutzutage irgendwo da draußen rummuscheln, eine derartige Brachialität irgendwo auf CD und zu bannen ist, auch gerade mit Thema, wo wir gerade das Vinyl-Thema hatten, das ist auch so ein Album, was ich mir definitiv noch ziehen werde, sobald es dann irgendwo mal in einer brauchbaren Version zu kriegen ist. Also auf Vinyl meine ich jetzt, Hammer. Also einfach ein Killer. Ich habe es, wie gesagt, mir letztens wieder reingetan, nachdem ich es wirklich ein, zwei Jahre nicht gehört hatte. Es zündet genauso wie am ersten Tag damals. Ne? Und es gab damals, das kann auch jemand bei, kann man auch bei YouTube mal nachgucken, das gab zu dem Song Detox auch ein astreines Video, was sozusagen für mich eigentlich alles verkörpert hat, was damals als kleiner Bierkisten hoch irgendwo elementar war. Das waren so ein leeres Fabrikgebäude, paar Spotscheinwerfer, offensichtlich eises Kälte, weil man die ganze Zeit den Atem von den Verrückten sieht. Und dann einfach nur vier Mann, die da wirklich stehen, abschädeln und spielen und einfach nur laut und intensiv sind. Und das ist eine Sache, mehr brauchst du manchmal nicht.
Nee, weißt auf jeden Fall.
Ja, genau. Das war mein Tipp, mein Wort zum Sonntag sozusagen, zum Abschluss. Und ja, Mario, ich bedanke mich vielmals für die Zeit, bitte, die du uns da erübrigt hast. Und ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen Freude gemacht, die kleine Aufzeichnung hier.
Ja, allgemein genau. Im Urlaub wissen, was Sinnvolles dir macht.
Siehste, ne? Wir sind ja dafür da, dass die Leute ihre Zeit sinnvoll füllen können. Ne? Also genau. Auch wenn jetzt hier die meisten, wir wissen, dass die meisten auch den Podcast zu Hause beim Hausputzen oder beim Kochen hören, ist alles legitim, dafür sind wir da.
Bin ich aber gespannt.
Bist aber gespannt.
Ja, ja.
Genau, nee. Und ja, dann verabschiede ich mich von dir, verabschiede mich von unseren Hörern da draußen. Sag bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu, ne? Und ja, drin gehauen. Ne?
Alles klar. Gut. Danke. Jo, tschüss.
Bis dann. Tschüss.